Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Willkommen zu einer neuen Folge vom fünften Viertel. Und die Conference Finals sind so gut wie durch. Eine Serie auf jeden Fall, die andere steht auf der Kippe. Vielleicht, wenn ihr die Folge hört, ist die vielleicht auch schon durch. Jetzt aber erstmal, hi und willkommen auch an den Björn. Wie geht's dir?
Was geht? Mir geht's super. Ich hoffe, dir auch. Genau. Für die Leute, wir recorden gerade am Dienstag. Das heißt, die Celtics haben aus unserer Sicht heute Nacht die Pacers gesweept und stehen damit in den Finals. Und bei den Wolves und Mavs ist es noch nicht ganz durch. Da steht es im Moment 3-0. Möglicherweise, wenn ihr es am Mittwoch hört, die Folge, dann haben die Mavs heute Nacht entweder den Sweep perfekt gemacht oder die Wolves haben sich nochmal auf die Hinterbeine gestellt und das irgendwie abgewehrt. Können wir auch gleich mal drüber reden, wie wahrscheinlich wir das halten. Aber so oder so, du hast es gerade auch vor dem Podcast gesagt, die Chancen, dass die Timberwolves diese Serie drehen, sind nicht nur sehr, sehr gering, sondern sind im Moment eigentlich 0%, zumindest wenn man auf die Historie schaut.
Ja, ich glaube, die Statistik ist 146-0. Das ist, glaube ich, einer der wenigen Stats, die kennt wirklich jeder Mensch, der sich schon mal irgendwie mit NBA Basketball, Playoff Basketball beschäftigt hat. Und ich glaube, die Mavs werden auch wirklich alles daran setzen, jetzt im vierten Spiel das Ding zuzumachen, weil du weißt dann auch, die haben dann genauso viel Pause wie die Boston Celtics. Auch das übrigens ein spannender Faktor, finde ich. Jeder redet immer darüber, die Celtics hatten ja so einen leichten Run. Wenn die Mavs in 4-0 gewinnen, hatten die gerade mal 2 Spiele mehr jetzt als die Boston Celtics. Also jeder tut immer so, als wenn die Mavs dann irgendwie, keine Ahnung, 6 Spiele mehr gehabt hätten. Aber jetzt mal schauen, ob die das überhaupt zugemacht haben.
Ja, aber wenn ich das sagen darf, aus Sicht der Mavs, sie hatten schon die stärkeren Gegner. Ja, also die Celtics, ich glaube, noch nie ist eine Mannschaft so krass in die Finals spaziert. Erste Runde Miami ohne Jimmy Butler, zweite Runde Cleveland ohne Jared Allen, teilweise ohne Donovan Mitchell und jetzt dritte Runde teilweise ohne Haliburton und sowieso gegen Team in den Pacers, was da eigentlich noch nichts zu suchen hat. Und dann haben die Celtics es halt geschafft, den Bucks nicht zu begegnen, den Sixers nicht zu begegnen und gesunden Knicks nicht zu begegnen. Also sie hatten schon einen wirklich leichten Run vergleichsweise. Ich habe ja eine Starting Five heute dabei und die erste Frage würde direkt eigentlich dazu ganz gut passen. Deswegen lass uns vielleicht in die Starting Five gehen. Gerne. Und danach geben wir den Leuten auf jeden Fall unsere Finals Preview oder unsere Prediction für Game 5, Game 4, Mavs, Timberwolves und dann so ein bisschen Finals Preview. Also erste Frage, die Celtics, wenn man sich die Bilanz jetzt gerade anguckt, dann stehen sie über Saison und Playoffs 76-20. Mhm. Welches Team, glaubst du, hatte die beste Bilanz ever, als es in die Finals gegangen ist?
Ah, alles zusammengenommen.
Ja, und nur bis zu den Finals.
Bis zu den Finals. Ja gut, du brauchst natürlich jetzt ein Team, was in der Regular Season schon einen All-Time-Record aufgestellt. Ich bin jetzt irgendwie gerade, erste Gedanke sind die Warriors, die 73-9 Warriors. Ich weiß aber gerade nicht, was die für einen Playoff-Run damals hingelegt haben. Das ist jetzt gerade eben das Team, was für mich irgendwie am ehesten Sinn ergibt. Oder die Bulls damals. Aber ich bleib bei den Warriors.
Ah, okay. Leider die falsche Entscheidung. Es sind die Bulls und dahinter die Warriors. Es ist aber sehr, sehr knapp. Die Warriors haben damals tatsächlich die gesamte Western Conference gesweept und hatten einen Record von, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben, 84-16.
Ja.
Nee, warte, kommt das hin? Nee, jetzt, sorry, nicht 17. Hast du 17 oder 16er Warriors gesagt?
Die 73, die...
Ja, stimmt. Dadurch kam ich durcheinander. Ja, okay, nee, my bad. Okay, falsch. Stimmt, die hatten nämlich in den Playoffs es gar nicht so einfach. Die sind nämlich 4-1, 4-1 und dann 4-3 gegen OKC gegangen, bevor sie in die Finals gegangen sind. Deswegen haben die 73-9 Warriors am Ende ein 84-16 Bilanz. Und die beste Bilanz haben tatsächlich die 96er Bulls mit 83-11. Also die haben nur ein Spiel, die sind ja 72-10 gegangen in der Season und haben dann nur ein Spiel auf dem Weg in die Finals verloren. Also 96er Bulls auf jeden Fall das beste Team ever, was in die Finals gegangen ist.
Wer mir jetzt gerade noch in den Sinn gekommen wäre, da hätte ich natürlich jetzt ein bisschen länger drüber nachdenken müssen, die 2001er Lakers, weil die sind ja eigentlich bis auf die Sixers, oder? Da haben sie ein Spiel verloren, also da haben sie quasi den Playoff-Sweep verkackt, aber ich weiß nicht, was die für einen Rekord in der Regular Season hatten. Der war wahrscheinlich jetzt nicht
Ich glaube, die hatten das gleiche wie die 17er Warriors, weil die 17er Warriors haben 67-15 gespielt und ich gucke das schnell nach, Leute. Ich glaube, die Lakers haben auch 67 Spiele damals gewonnen oder haben die weniger gewonnen?
Ich habe auch irgendwie so 67-65 habe ich im Kopf.
2001. Oh nee, wir waren total off. 56 Spiele haben die nur gewonnen.
Was für Loser.
Ja, was für Lappen, ey, dass wir überhaupt über die reden.
Aber erster Seed waren sie schon, oder?
Die müssten, ja, nee, First Seed in der Pacific Division, juckt niemand, ich möchte die Conferences wissen. Ich nehme es an, ich habe es gerade nicht vor mir, warte, hier sehe ich es vielleicht. Nee, sie waren die zwei im Westen.
Ja, haben scheinbar eine Menge gechillt. Die Spurs waren die 1 mit 58-24.
Ja. Ah, okay. Wir bleiben so ein bisschen in der NBA-Geschichte, kann auch jüngere Geschichte sein, je nachdem, was es eben für dich am Ende wird. Welcher Moment der NBA-Geschichte macht dich immer noch wahnsinnig oder traurig oder ist für dich ein riesen What-If? Einfach so, wenn du daran erinnert wirst, für viele ist es zum Beispiel diese ganze Derrick Rose-Karriere so. Ja. Wenn du sagst irgendwie Derrick Rose und dann sagen Leute, ah, damn, ey, lass mich dir erzählen über Derrick Rose. Und jeder hat da so sein Ding. Ich weiß nicht, ist bei dir vielleicht irgendwas Philly-bezogenes oder was ist es bei dir?
Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich das mit am spannendsten finde, auch weil das natürlich so eine tragische Geschichte ist und weil ich auch letztens erst wieder einen Artikel dazu gelesen habe, ist dieses Land-Bias-Thema. Also wäre er wirklich der Kontrahent gewesen bei den Boston Celtics damals, der vielleicht diese ganzen Jordan-Ära ganz anders hätte aussehen lassen. Und das ist natürlich so eine Geschichte, ja, also wenn ihr das mal irgendwie nachlesen wollt, oder da gibt es auch zig YouTube-Videos dazu. Ich krieg's gerade selber nicht mehr zusammen. Ich glaube, er war gedraftet.
Er war gedraftet an Nummer 2, ist vom Draft oder von einer Draftparty zurückgefahren zum College. Ich weiß, dass da eine Menge Drogen leider damals involviert waren, wie es leider teilweise so war damals in den 80ern. Und ich glaube, der ist an einer Überdosis Kokain, glaube ich, gestorben.
Ist er. Es gibt sogar tatsächlich auch den
den Notruf.
Den Notruf gibt es auch. Ja, total. Da komme ich jetzt mit einem brutal negativen Beispiel ums Eck, aber das ist tatsächlich so, ist aber mit eins der größten What-Ifs. Ich überlege, ob mir gerade noch eins einfällt. Ja, Verletzungen in Derrick Rose auf jeden Fall. Ich glaube, die Bulls würden heute ganz anders aussehen als, Derrick Rose ist auf jeden Fall OKC. Was wäre, wenn die alle zusammengeblieben wären?
Ja. Auch gut. Ja.
Das ist genau. Was hast du für ein What-If mitgebracht?
Okay, ich habe eins, daran wurde ich jetzt neulich wieder erinnert und ich habe einfach gemerkt, was das mit mir gemacht hat. Ich wurde so traurig, ich habe echt so einen Moment kurz gebraucht. Und das ist 2018er Finals, Cleveland gegen die Warriors Game 1. J.R. Smith vercheckt, dass das Spiel ausgeglichen ist und nicht, dass er denkt, sie führen mit einem Punkt, das Spiel ist aber ausgeglichen und er dribbelt einfach die Uhr runter. Ja. Und ich jedes Mal, wenn ich das sehe, weil das wäre so ein Legacy-Game für LeBron gewesen. LeBron hatte 51 Punkte in dem Spiel, 8 Rebounds, 8 Assists, ein Steal, ein Block, hat den Dreier perfekt getroffen, hat 60% aus dem Feld getroffen, war von der Freiwurflinie stark. Und ich glaube, wir haben das ja damals alle live gesehen. Das war wirklich, das war so ein besonderer Moment einfach. Du hast gemerkt, okay, natürlich werden die Cavs niemals diese Serie gewinnen, aber dass LeBron hier überhaupt dieses eine Spiel klaut und der beste Spieler auf dem Feld ist, wo KD rumläuft, Prime KD und Prime Curry, und er nimmt denen diesen Sieg weg in deren Halle, das hätte alles verändert in seiner Legacy, finde ich. Und dann, ich habe es gerade nochmal vor mir, 4,7 Sekunden auf der Uhr, George Hill steht für die Cavs an der Freiwurflinie, 107-107, er nimmt den Freiwurf, der Offensivrebound landet bei JR und der checkt nicht, dass sie quasi Gleichstand haben und nicht einen vorne sind und dribbelt einfach die Uhr runter, passt dann den Ball noch irgendwie panisch weg, der Wurf am Ende geht daneben und du denkst dir einfach nur, er hätte der einfach nur geschalten, LeBron den Ball gegeben, selber hochgegangen, nochmal einen Foul gezogen, was auch immer. Ey, das wäre so ein Riesenmoment in LeBrons Karriere gewesen und es tut mir bis heute leid für ihn.
Das stimmt. Für mich bleibt das trotzdem ein Legacy-Moment in seiner Karriere. Also wenn man die Top 10 Legacy-Moments von LeBron James vielleicht mal in der Offseason diskutiert oder wann auch immer, dann kommt, ist es ganz vorne mit dabei. weil das war, wie du gesagt hast, Prime KD, Prime Curry, das war Prime Clay, das war Prime Draymond. Ja. Ey, das, ich weiß nicht, die Leute, die vielleicht jetzt erst seit 3-4 Jahren mit dabei sind, Prime Clay Thompson war einer der besten Two-Way-Player der Liga, mit der beste Shooter hinter Steph. Draymond war damals auch absoluter Wahnsinn, also. Und LeBron James war irgendwie eine One-Man-Army rundherum. Ja. Würde ich sagen, Garbage-Spieler, aber
ja, auf jeden aber Fall, schon. Also aber es war wirklich niemand in diesem Team. War nicht sein bester zweiter Spieler. Wie hieß er überhaupt, Mann? Jetzt fällt er mir nicht ein. Wie sagst du immer, Uncle Jeff?
Uncle Jeff Green.
Jeff Green. Jeff ja, Green ja. War, glaube ich, sein zweitbester Scorer in dem Spiel oder in der Serie, ja.
Ja.
Ganz, ganz
schlimme
Zeit. Das ist
wirklich
Zeit.
Ein guter What-If-Moment, ja, da gibt es...
Der macht mich immer traurig. Okay, random Frage nebenbei.
Weißt du, was mir noch einfällt? Sorry. Yeah. What if natürlich der Fuß von Kevin Durant auf der Dreierlinie. Nets gegen Bucks.
Den pick ich nicht, weil dadurch sind wir Meister geworden. Also ich, für mich ist das kein tragischer Moment. Aber ja, war heftig auf jeden Fall.
Ja, ja.
Ich dachte jetzt, du pickst das Ding, wo Ben Simmons zum Korb geht und dann den Ball noch schnell wegwirft, bevor er hochgeht zum Dunk.
Okay, geh weiter zur nächsten Frage.
Ja, ja. Ich kann dir auch was reindrücken. Okay. Nächste Frage ist eine random Frage. Könntest du jetzt einfach so aus der Kalten eine 50-Meter-Bahn schwimmen?
Ja, könnte ich.
Ja?
Ja, okay. Doch.
Also warst du als Kind im Schwimmkurs und so?
Ja, doch. Ja. Ich schwimme gerne. Ich bin aktuell auch wahrscheinlich so fit wie noch nie. Ich war zwar tatsächlich länger nicht im Schwimmbad, aber doch könnte ich. Solange es nicht auf Zeit ist, wenn du sagst, ich muss keine Ahnung, in einer gewissen Zeit schwimmen, dann, aber ja, könnte ich.
Okay, ja, ich weiß nur noch den Unterschied, weil man trainiert, also ich habe lange Schwimmen gemacht, so die ganze Grundschulzeit noch, habe so nicht viel gemacht, aber so Vereinsmeisterschaften und so bin ich halt geschwommen. Und ich weiß noch, so eine 25-Meter-Bahn, die rockst du easy. Mhm. Und wenn du dann aber mal in so ein Wettkampfbad gehst, wo eine 50-Meter-Bahn ist, so bei 3/4 der Strecke denkst du dir so, ey, wann kommt endlich mal dieser Rand, dass ich mich wieder abstoßen kann? Und deswegen weiß ich noch, wie anstrengend so eine 50-Meter-Bahn sein kann. Aber ja, wenn du Schwimmkurs hattest oder halbwegs da in Ordnung bist, dann ja, solltest du es eigentlich auch
hinbekommen. Schwimmen mega gut, Leute. Trainiert die ganze Muskulatur. Kann ich echt nur jedem empfehlen. Wird nicht auch nicht umsonst fast bei jeder Reha auch verwendet, weil Schwimmen so gut ist für eigentlich alles.
Aber größter Absturz, wenn du irgendwo schwimmen bist in einem Freibad oder normalen Bad einfach und da ist quasi Zugang für alle. Weil wenn du da schwimmst, ey, du hast die ganze Zeit irgendeinen Hacken im Gesicht, du hast die ganze Zeit irgendjemand, der sich vordrängeln will auf deiner Bahn, das geht übertrieben auf den Sack, muss man leider sagen. Also wenn man irgendwie eine Bahn versichert oder ein sehr leeres Schwimmbad, dann ist es geil. Aber ich habe das auch mal versucht, so für mich halt im Training einzubauen. Ey, und ich bin jedes Mal da hingekommen und bin nach 20 Minuten wieder gegangen, weil die Leute nehmen halt auch keine Rücksicht. Ja. Und du willst immer schneller sein als die, dann kommt aber hinter dir einer ist schneller als du und keine Ahnung, was.
Und da musst du irgendwie links vorbei schwimmen oder rechts. Ja. Das ist dann auch so, ja.
Bye. Und dann labern irgendwelche am Beckenrand, wo du gerade deine Wände machen willst und so, ne.
Erstmal reinziehen. Labert
ja,
nicht.
Ja, erstmal voll rein mit der Rollwende.
Ja.
Okay. Wir haben unsere Lieblingskategorie hier, Max. Start, Bench, Cut. Bist du bereit?
Ja, ich bin bereit.
Okay. Du musst entweder Luca auf einer Insel verteidigen, so wie Gobert in Spiel 3. Oder du musst gegen Embiid im Post. Oder du musst einen Charge annehmen von Giannis im Fastbreak. Was startest du, benchst du und cuttest du?
Also, da ich Luca auf der Insel nie verteidigt bekomme, außer dass ich dreimal um die Insel rumlaufe und dann irgendwie im Wasser lande, schließe ich das mal als erstes aus. Post-up-Situation gegen Embiid, der beste Post-up-Spieler in der Liga. Deswegen weiß ich auch, warum Björn das hier mit reinnimmt. Also das Einzige, was man eigentlich sagen kann, hey, Giannis, gib mir einmal Fett in die Fresse. Ich muss dieses Charge einfach annehmen, weil die anderen beiden Sachen, da habe ich sowieso keine Chance. Ich glaube, ich würde noch ich starte das Charge gegen Giannis, weil da komme ich eigentlich ganz gut weg. Dann sagen wir, schau mal, da wird Max, hey, der nimmt hier Kontakt und so weiter. Dann nehme ich die Post-up-Situation gegen Embiid. weil das passiert im Spiel auch noch 5-mal gegen andere, das ist dann so unauffällig, aber alleine auf einer Insel, top of the key gegen Luca und ich bin dann auf dem Highlight-Tape, das kannst du mal schön cutten, ne? Die Scheiße, die drücke ich mir ganz bestimmt yeah. nicht rein, weil Gobert wird jetzt eins sein ganzes Leben lang haben und zwar diesen scheiß Highlight-Clip, vor allem wenn die Mavs auch noch den Titel gewinnen sollten, ne? Und alle, yeah. dann wird der Run nochmal skizziert und dann kommt natürlich auch dieser, ey, nee, gib Luca auf einer einsamen Insel, cut ich bench, Post-up gegen Embiid und Giannis, gib mir einmal, mir egal.
Mhm. Okay, sehr stark. Ich starte auch das Charge von Giannis, weil egal wie weh das tut und egal wie verletzt ich danach bin, ich habe ja trotzdem Charge angenommen. Das heißt, es ist was Positives für mein Team genau. und die Fanbase wird es feiern und die sehen dann auch die körperlichen Unterschiede und sagen Props dafür, dass er sich da in den Weg gestellt hat. Ich gehe die andere Richtung. Ich sag, gib mir Luca auf der einsamen Insel. Einfach damit ich mal dem Depoy Gobert erkläre und zeige, wie man so einen Luca einfach mal wegverteidigt. Nein, Spaß. Aber ich glaube, ich hätte einfach überhaupt keinen Bock gegen Embiid im Post. Das mhm. würde mir so auf den Sack gehen, wenn der den Ball fängt und ich stehe hinter ihm und ich weiß schon so, okay, jetzt kommt ein Dribbling, zwei Dribbling, drei Dribbling in mich rein, dann kommt irgendwie der Ellenbogen und die Drehung und dann dankt er das Ding noch über mich mit zwei Händen wie Shaq. Ich glaube, das brauche ich nicht. Dann gib mir lieber Luca. Wo ich dir aber zustimmen muss, ich glaube, das Luca-Highlight-Play ist wahrscheinlich das Peinlichste für deine Legacy. Ja. Das muss man sagen, das merkt man jetzt schon sehr bei Gobert. Also die Leute wollen nicht mehr so eine Depoys gerade aberkennen für die Szene.
Ah ja, das ist, wir müssen dann immer so ein bisschen aufpassen, weil du hast gerade den Joke mit Gobert gebracht und ich weiß nicht, ob wir im Patreon-Pod Gobert so krass verteidigt haben. Also wir ja. beide haben beide gesagt, ja, Gobert da irgendeinen Vorwurf zu machen in der Situation, da kann ja einfach überhaupt nichts passieren. Aber bei Embiid, ja, drück mir den Dank ruhig rein, Mann. Ich gehe direkt out of bounds, mach direkt schnell den Fastbreak so quasi, oh ja, Max, krass reagiert, direkt der Gegenstoß. Also
ja, du ziehst einfach den Stuhl. Du ziehst ja. den Stuhl gegen Embiid, das ist das Schlaue. Sobald er einmal kommt, gehst du einfach weg und dann fällt er hin.
Genau.
Und so oft wie der hinfällt, verletzt er sich ja. dabei auch noch.
Ja. Aber das ist auf jeden Fall eine geile Start-Pinch-Card, die habe ich noch nie gehört, gefällt mir.
Dankeschön, danke. Okay, nächste Frage, vorletzte Frage. Brauchen wir eine Top 16 Playoffs und keine East-West Playoffs mehr? Hatten wir vielleicht auch schon mal, aber das kommt jetzt gerade wieder viel auf, weil der Osten halt wirklich sehr mager war dieses Jahr. Mhm. Und im Westen hast du so ein Team wie zum Beispiel OKC, das jetzt schon lange ausgeschieden ist und da denkst du so, ey, OKC war so stark und wir mussten uns die Pacers irgendwie reinziehen, no offense Pacers. So, was hältst du davon?
Ja, aufgrund der Unausgeglichenheit der beiden Conferences wäre ich gerade eben total dafür. Das wird halt leider niemals passieren. Und sicherlich gibt es dagegen auch einige Punkte. Da müsste ich mich, hätte ich mich jetzt drauf vorbereiten können. Aber so generell bin ich dafür, dass die beiden Conferences, es würde dann natürlich irgendwie so ein bisschen die Historie der NBA, wie sagt man,
verändern.
Verändern, genau, weil es war immer East versus West. Das war immer yeah. so das große Thema. Und auch in den Finals, wenn dann der Osten auf den Westen trifft und dann könnte es ja plötzlich passieren, dass der Westen auf den Westen trifft oder der Osten mhm. auf den Osten. Ne? Aber an sich wäre es natürlich geil, weil du halt natürlich auch mal Matchups bekommen würdest, die du halt so niemals siehst. Du könntest zum Beispiel in der yeah. ersten Runde mal die Lakers gegen die Celtics bekommen. Wie geil wäre das so?
Ja, yeah, yeah.
Ja, das wird halt wahrscheinlich die nächsten Jahre, sorry Lakers-Fans, wahrscheinlich eher weniger passiert. Also, dass Boston die nächsten Jahre nochmal in die NBA-Finals geht, sehe ich auf jeden Fall. Bei den Lakers bin ich da sehr, sehr skeptisch. Also, es wird halt einfach unglaublich viele Duelle aufmachen, auf die man mal Bock hätte in einer kompletten Serie. Also, ich würde es feiern, aber ich verstehe auch, wenn einige Leute da total dagegen argumentieren, weil ich glaube, da gibt es gute Argumente dagegen.
Ja, also ich glaube, die zwei Hauptargumente ist einmal Reiseverkehr, dass du halt wahnsinnig viel traveln müsstest, schon für eine erste Runde, was einfach ja. anstrengend ist für die Teams. Auf der anderen Seite, ich verteidige immer Spieler sehr krass, aber ich weiß nicht, ob du mich wirklich mit dem Argument kriegst, so ja, dann musst du halt mit deinem Privatjet eine Stunde weiterfliegen. So, wir sehen diese Sessel, die zu Betten machen können in ihrer First-Class-Suite.
Die haben ein besseres Bett im Flugzeug als ich zu Hause.
Legit, 100% legit. Und ich weiß nicht, ob ich da so viel Mitleid haben würde, vor allem bei einer Serie, wo die Spiele ja auch so ein bisschen versetzt sind, ein paar Tage immer. Das ist, glaube ich, ein großer Faktor. Und ich glaube, es ist auch ein Faktor, dass wenn du zu wenig East-Teams hast, dass du dann natürlich auch von den Uhrzeiten her viel die East Coast verpasst mit NBA Basketball, weil die sind ja 3 Stunden vorher. Und wenn du dann die ganzen Spieler an der West Coast nur noch hättest, dann hast du das Problem, dass die nicht mehr zeitlich passen für die East Coast und dann verpassen die Leute da die Spiele und du hast schlechtere Einschaltquoten, könnte ich mir vorstellen.
Ja. Ja, das, wie gesagt, da gibt's, glaube ich, da können wir noch weitere Argumente dagegen finden.
Ja.
Aber es gibt schon ein paar Duelle, auf die ich echt Bock hätte. Also.
Ja, bestes Beispiel, wir haben nie Kobe gegen LeBron gesehen in der Playoff-Serie. Und warum? Weil sie immer in East und West waren. Das eine Jahr 2009, wo sie sich treffen sollten, kamen dann plötzlich die Orlando Magic und hatten so die erste Version von Small Ball und Four Out letztendlich um Dwight Howard und haben damit halt die Cavs kaputt gemacht und sind dann in die Finals gegangen statt den Cavs mit LeBron. Und sonst siehst du das halt nie. Wir haben auch nie, lass mich überlegen, nee, wir haben auch nie Kobe gegen Dwayne Wade gesehen. Wir haben LeBron gegen Melo einmal gesehen. Also das wäre schon geil eigentlich, solche Legacies zu sehen auch oft. Zum Beispiel jetzt Ant gegen Tatum nächstes Jahr. Ja. Stell dir mal vor, wie cool das wäre, aber das kriegen wir 100% nicht.
Du kriegst halt nie bedeutungsvolle Spiele zwischen East und West, außer es geht halt in die NBA Finals. Das ist für mich eigentlich der Hauptargument, warum ich sagen würde, ja, lass es machen, als wenn wir so der Commissioner wären. Ja, lass mal machen. Nee, ich würde es geil finden, bin ich ehrlich.
Okay, ja, ich an sich auch von der Competition her. Ich weiß aber, wie du sagst, es gibt bestimmt ein paar Gründe noch mehr dazu. Ich habe versucht, 2 zu nennen. Okay, Zuschauerfrage kommt heute von Bucks in 6. Und das ist eine Frage, die kannst auch nur du beantworten. Deswegen habe ich sie mit reingenommen. Max, was erhoffst du dir vom nächsten 2K?
Oh, nicht viel, ehrlich gesagt. Ja, man muss einfach sagen, dass diese ganzen Sportspiele halt sich mal komplett neu erfunden haben, als auch die Konsolengeneration quasi gewechselt hat von der PlayStation 4 auf die 5 oder eher von der 3 auf die 4 und auch von der Xbox auf die Xbox One damals. Ja. Und jetzt machen einfach die wenigsten bei den Sportspielen noch irgendwie großartig was. So, der MyGM-Modus wird zum Beispiel bei 2K seit Jahren nicht überarbeitet. Bei FIFA habe ich auch mitbekommen, seit Jahren nicht so. Deswegen, die Grafik wird nicht mehr großartig besser. Die Gameplay-Elemente bleiben zum Großteil gleich. Du kannst es eigentlich nur über die Storyline ziehen und wir sagen schon, also wir 2K-Spieler sagen schon seit Jahren, und da kannst du ja auch mitreden, wir wollen einfach nur ganz normal, vielleicht 2-3 Jahre College, wir wollen einen normalen NBA-Draft. Da muss nicht irgendein Kontrahent sein, der irgendein Brother ist oder sonst was. Irgendwie eine coole Storyline und fertig. Wir brauchen nichts, was irgendwie fancy ist. Wir wollen einfach nur das Erlebnis NBA-Journey, so wie es auch in der Realität ist. Und 2K macht seit Jahren immer irgendeinen Käse, ich sag's jetzt einfach so. Genau deswegen, ich erwarte relativ wenig von 2K und bin da sehr, sehr skeptisch.
Was hältst du davon, wenn man die Bronny-Storyline spielen kann, wo man einfach gedraftet nur wird, nur weil man einen berühmten Dad hat?
Würde ich geil finden, ganz ehrlich. Yeah. Also einfach irgendeine Geschichte. Manche sagen zwar, ja, wenn dann eine Geschichte dann so abrupt endet mit den ganzen Zwischensequenzen, wenn die Story dann vorbei ist, ist auch irgendwo doof. Aber das ist mir irgendwie lieber als so, wir hatten dieses Jahr die Goat-Liste für dich. Du hast ja 2K wahrscheinlich nicht gespielt. Bedeutet, du kommst rein in die Liga und du hast eine Goat-Liste, Level 7 bis 1. Oben war dann Michael Jordan, LeBron James und Kobe Bryant. Du musstest halt quasi über Trophäen musstest du Punkte sammeln. Und so an sich ist die Idee ganz cool, aber wenn du halt das nicht irgendwie begleitend hast mit irgendjemand, der eine Geschichte erzählt, ist es halt auch irgendwann langweilig. Deswegen, ey, gib mir gerne eine Geschichte, Bronny James, mir egal, irgendein Junge, der gedraftet wird. Oder von mir aus auch einfach mal, jetzt kommt, glaube ich, Football College kommt raus. Ich glaube, die Leute sind gehypt ohne Ende. Seit Jahren wünschen die sich das. Und das auch einfach mal für Basketball wäre auch geil. Aber ja, Bronny James. Was glaubst du, wie das wird explodieren? College Basketball, ein Spiel mit allen Universitäten, ne? Aber die Frage ist, wie machst du das mit den Spielern? Da musst du ja Face-Scans, musst du an die Unis gehen und musst sagen, hey, Leute, aufstellen, Face-Scan.
Stimmt, aber ich glaube, die großen Unis kriegst du da schon dazu. Und jetzt vor allem in Zeiten von NIL. Das war ja mal ein Ding. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst oder das mal gesehen hast. Ich habe mal einen großen Bericht drüber gesehen, über College-Basketball und wie die Spieler damals nicht bezahlt wurden oder bis vor kurzem nicht. Und es gab mal sowas wie ein EA Sports College Basketball. Und da hatten die wirklich die Spieler drin und die haben einfach keine Kohle dafür bekommen, obwohl deren Name und deren Aussehen drin war. Und dann musste das relativ schnell wieder eingestampft werden, weil da als Spieler dann natürlich geklagt haben und ja auch vollkommen recht hatten. Und die Colleges haben aber gesagt, nö, du bist College-Athlete, College kommt zuerst. Ja, und heute ist NIL-Deal, jeder kommt irgendwie rein mit einer Million, jeder, der ein bisschen Star-Power hat. Ja, spannend. Also okay, dann weiß ich da Bescheid.
Was war eigentlich dein letztes Sportspiel, was du gezockt hast? FIFA 14.
das würde bedeuten, dass ich jemals Fußball gezockt habe, was ich nicht habe. Ich habe gerade überlegt, ob Mario Kart zählt, weil das für mich auf jeden Fall Sport ist.
Ey, ja.
Also pass mal auf, meine Story ganz kurz erklärt mit Videogames. Ich war ein Kind, wir durften keine Konsolen haben. Meine Eltern waren da super strikt. Was wir haben durften, waren Handhelds, wir durften Gameboys haben. Wir durften uns sowas wie den neuen Gameboy zu Weihnachten oder Geburtstag oder sowas wünschen. Aber PlayStation, alles was am Fernseher war, alles was PC war, nothing. Hatten
deswegen
wir nicht.
Deswegen Pokémon-Kind.
Ja. Genau, deswegen absolutes Pokémon-Kind und deswegen auch dann sehr krasses Mario Kart-Kind, weil das gab's immer für Game Boy und dann Game Boy Advance und so. Und jetzt war es so, irgendwann haben wir einen PC bekommen, der eigentlich als Lern-PC gelten sollte. Und dann habe ich irgendwann rausgefunden, ich könnte auf dem Spiele spielen. Dann habe ich mir NBA Live 2003 geholt, habe das gezockt bis zum Tod einfach und habe dann irgendwann, glaube ich, mit 18 oder so, mir irgendwann selber vom eigenen Geld eine PlayStation kaufen dürfen. Und darauf habe ich dann, ich glaube, NBA Live 2007 ziemlich intensiv gezockt. Und das war's. Ich war nicht mal groß ein 2K-Gamer. Ich wusste gar nicht, dass 2K besser sein soll als NBA Live. Ich dachte immer, NBA Live ist das Bessere. Und da endet's auch schon. Ich bin einfach kein Zocker. Bin ich einfach nicht.
Okay. Ey, ich hab mich ehrlich gesagt jetzt auch gewundert, wenn du jetzt hier plötzlich angefangen hättest und hättest irgendwie aufgezählt, ich habe das gezockt und das gezockt, weil ich kenne es ja so ein bisschen, dass du jetzt nicht der große Zocker bist.
Ich habe übrigens noch eine Storyline-Idee. Wie wäre es, wenn du die Jokic-Storyline zockst und erstmal im Taco Bell-Commercial gedraftet wirst und so startet deine Journey?
Aber genau das ist das, was die letzten Jahre, die immer so probiert haben, so cringe Stories, auch wenn das in dem Fall ja sogar wirklich so passiert ist, aber ja.
Okay. Gut, Freunde, ihr habt's mitbekommen, Bucks and Six hat dir die Frage gestellt an Max und da können wir gleich einen Shoutout geben, denn Bucks and Six ist ein Supporter bei Patreon. Wir haben einmal die Woche eine Zusatzfolge, die wir dort rausballern, die kommt immer am Samstag. Gerade jetzt in den Playoffs lohnt sich die halt sehr, sehr krass und auch während der Finals, weil wir dann natürlich auch immer tagesaktuell berichten. Max hat's vorhin schon erzählt. Wir haben außerdem die Möglichkeit, ihr habt die Möglichkeit, die Folge immer schon einen Tag vorher zu hören, die Mittwochsfolge. Das heißt, auch die könnt ihr tagesaktuell hören, ohne Werbeunterbrechungen, meistens so ab 13 Uhr, 12, 13 Uhr online. Und wir wollen Shoutout geben an alle Leute, die neu dazugekommen sind in der letzten Woche. Und das ist einmal, sehr geiler Name, Giannis Antete DeMar DeRozier. Dann Chris Wolf, Curry is him, Gonzo irgendwas, so hübsch wie SGA, Lil Penny, Jan, Luca, Lenny, Kaktus, Rick Carlisle, Alter, trigger mich nicht, Luca, Perkins, schlechte Takes, vierte Bier, Daniel, Oliver, Celtics Champ, Vertrau, weiß ich nicht, Bruder, Kilian, Flo, Benny, Dom, Thomas, Peter, Henry, Ibi, Marie und MJ for President. Das sind die neuen Leute, die dazugekommen sind. Danke für euren Support. Danke für alle, die schon seit sehr, sehr langer Zeit dabei sind. Wir sind bei extrem vielen. Ich weiß gerade nicht, bei wie vielen. Bei 1500.
Ja, bei
1500 sind dabei. Also das ist echt crazy. Vielen, vielen Dank dafür. Ist eine geile Community entstanden. Und ja, wenn ihr Bock habt, supportet da gerne. Und dann könnt ihr, wie gesagt, noch eine Zusatzfolge hören und diese Folge immer schon einen Tag vorher ohne Werbeunterbrechung.
Vor allem am Freitag wird es jetzt echt mal wieder einen großen Fragen-Podcast geben, denn die eine Serie ist ja schon durch, die andere eventuell auch. Also da kann man vielleicht da nochmal ganz kurz drüber sprechen, aber dann haben wir wirklich mal wieder die Zeit.
Lass uns übrigens am Freitag aufnehmen, sollte die Mavs-Serie durch sein, weil ich flieg Freitag nach London.
Ja, können wir gerne.
Ich bin das Wochenende nicht da und dann wäre es gut, wenn wir da vorher...
Ich weiß gerade gar nicht, wie ich auf Freitag gekommen bin, weil wir haben die ganze Saison immer Freitag aufgenommen, jetzt zu den Playoffs, aber immer Samstag, aber irgendwie in meinem Kopf war gerade noch Freitag abgespeichert.
Ja, aber merkt ihr das ruhig mal, lass mal Freitag aufnehmen.
Ja, So, Freunde, also, ihr habt das mitbekommen, die Indiana Pacers haben tatsächlich diese Serie mit 0-4 aus ihrer Perspektive verloren, in Sweep gegen die Boston Celtics. Es ist unglaublich, denn drei Spiele war man eigentlich am Ende immer vorne und hat das Ding dann noch, hat das Ding dann noch weggechoked. Also das war wirklich eine der komischsten Serien, die ich so die letzten Jahre überhaupt gesehen habe. Ein Team, was dann auch die letzten beiden Spiele noch ohne Haliburton ran musste. Auf der anderen Seite muss man auch den Celtics mal einen riesen Respekt aussprechen, diese Comeback-Qualität, ne? Was vielleicht auch ja ein Faktor in den NBA Finals sein könnte, denn wir haben immer so über das Thema auch Closer gesprochen und auf der anderen Seite Irving und Doncic bekommen dann natürlich auch ihre Blumen. Ey, aber die Celtics haben auch immer in den letzten Minuten, auch wenn man sagen muss, die Pacers haben sich halt auch schon echt eine Shotgun genommen und dreimal ins eigene Bein geschossen, ne? So gefühlt, so quasi. Safe. Weil wirklich das erste Spiel, Haliburton Turnover, dann der Turnover out of bounds, Rick Carlisle nimmt nicht die Timeout. Zweites Spiel, Rick Carlisle sagt so, gefühlt in der Halbzeit schon, Jungs, geht zu Taco Bell, holt euch was, ich lasse die Bank spielen, obwohl man mit 10 dran war. Drittes Spiel, vergesst er auch die Timeout zu nehmen, lässt Nampart gegen Drew Holiday, einen der besten Guard-Defender ever.
1-4 laufen,
1-4 laufen, auf jeden Fall auch voll die schlaue Idee. Und jetzt heute Nacht ist mir, glaube ich, kein Fehler aufgefallen, oder? War heute Nacht auch wieder ein Fehler?
Nein, es war kein großer Carlisle-Fehler, es war einfach nur die letzten 3 Minuten 30, Indiana war vorne. Und 3 Minuten 30 vor Ende haben sie einfach aufgehört zu scoren, haben kein Field Goal mehr getroffen, war eine Menge Hero Ball dabei. Und die Celtics haben halt einfach wie ein Chirurg ganz akkurat mit dem Skalpell Possession für Possession auseinandergenommen, das Ding immer closer gemacht und dann am Ende gewonnen. Und das ist der Unterschied, den ich immer predige in den Playoffs. Es geht einfach so krass um Erfahrung. Und kein Team oder kein Team ist gerade so erfahren wie die Celtics. Deswegen, ich bin super gespannt auf die in den Finals, weil sie waren jetzt bisher nicht battle-tested. Sie hatten keine schlimmen Schlachten in den Playoffs. Aber du sagst es richtig. Sie hatten zum Beispiel dieses Spiel 3, war es, glaube ich, da waren sie ja hinten mit 18 Punkten in der fremden Halle bei Indiana. Und Indiana baut wirklich alles auf, was sie haben. Die Crowd ist da. Siakam hat ein geiles Spiel. Nembhard hat ein geiles Spiel. Die geben alles, alles, alles. Aber es reicht am Ende trotzdem nicht, weil die Celtics wieder rankommen. Und das war schon ein Sieg, der meiner Meinung nach wichtig war. Da war auch Tatum sehr, sehr gut in den Spiel 3. Und das ist entscheidend, dass die Celtics zumindest so ein bisschen eine Attitüde gerade haben von, okay, wir sind in den Playoffs. Und wenn sie jetzt in die Finals gehen, treffen sie halt auf höchstwahrscheinlich Mavs oder Timberwolves. Also höchstwahrscheinlich Mavs, möglicherweise noch Timberwolves. Und beide Teams von denen sind ja viel mehr intensiv gerade im Modus unterwegs und sind ja viel mehr battle-tested durch die Playoffs. Auf der anderen Seite, trotzdem kannst du sagen, trotzdem ist die beste Starting Five bei den Celtics.
Ja, doch. Ja. Das muss man ihnen schon geben. Ja. Und ein wichtiger Punkt, den du auch gerade angesprochen hast, die waren schon mal in den NBA Finals. Also absolut. Für viele der Mavs, für alle außer Irving, oder?
Ja, ja.
Von den anderen war, glaube ich, noch niemand in den NBA Finals. Also
Jason Kidd war als Spieler ein paar Mal in den Finals, hat einmal gewonnen mit Dirk, hat zweimal verloren mit den Nets Anfang der 2000er, war als Coach aber noch nicht in den Finals.
Ja, aber alle anderen tatsächlich, für die wird das die erste Erfahrung. Da übrigens, bevor wir das vergessen, ein ganz kurzes Update für euch, was uns, glaube ich, alle freut. Maxi Kleber ist als fragwürdig gelistet für das vierte Spiel und selbst wenn es da nicht reichen sollte, mit der einen Woche Pause, die da jetzt eventuell auf uns zukommt, sieht es so aus, als wenn Maxi Kleber auch in den Finals mit dabei sein sollte, könnte, kann. Das ist ein Riesenpunkt. Auf der anderen Seite, Porzingis eventuell auch wieder mit dabei. Also zwei Faktoren, die man jetzt zwei Runden gefühlt nicht mit dabei hatte, können wir gleich noch drüber sprechen.
Ja, und Moment, Faktor Nummer 3, ganz entscheidend, Derek Lively ist aber raus für Game 4. Der hat sich ja schlimm verletzt am Kopf, hat ein Knie abbekommen von Karl Anthony Towns, unabsichtlich, aber war natürlich voll im Momentum von Towns, der nach oben springt und Lively fällt in das Knie mit dem Hinterkopf. Das ist eine sehr, sehr harte Verletzung, ehrlich gesagt. Lively lag lange am Boden, wurde dann irgendwann so ein bisschen vom Feld gestützt halt in die Katakomben gebracht und ist jetzt raus.
Ich glaube, dass er eine Gehirnerschütterung hat auch. Ja. Ich glaube, dass es nicht nur eine Genicksstauchung war, was sie gesagt haben, weil der Kopf Das war eigentlich wie ein Autounfall. Er fällt nach unten und dann kommt von hinten mit so einer krassen Wucht das Knie, oder? War es, glaube ich, von Towns?
Ja, Knie. Ja.
Genau, richtig. Wenn der keine Gehirnerschütterung hat, hey, dann fresse ich einen Besen. Also,
ja, und so ein Concussion Protocol ist aber kein Witz. Also da ist der eine Zeit lang raus. Deswegen, das tut den Mavs jetzt auch richtig gut, weil nochmal die Finals fangen erst nächste Woche von Donnerstag auf Freitag an. Also das ist über eine Woche jetzt Zeit. Das heißt, wenn sie das heute Nacht closen sollten gegen die Timberwolves ohne Lively, dann haben sie immer noch die Möglichkeit, oder vor allem Lively hat dann die Möglichkeit, sich eine Woche auszuruhen für die Finals. Und er muss sich keinen Kopf machen, dass er jetzt nicht bei der Mannschaft ist. Wenn sie jetzt Spiel 4 heute Nacht verlieren und es steht 4-1, dann geht's zurück nach Dallas, da müsste man es dann eigentlich sowieso zumachen. Also lass vielleicht mal da kurz drüber reden, wie wahrscheinlich wir das einschätzen oder insgesamt, wie wir bisher die Serie gesehen haben. Ich gebe dir mal kurz meinen Take vorweg, bei dem ich ja gesagt hatte, das ist für mich der Grund, warum ich Dallas am Ende den Seriensieg sowieso gebe. Ich traue dieser Timberwolves Offense nicht. Und genau das hat sich bisher bestätigt. Die sind ja sowas von planlos. Ja. Also die laufen rum wie ein Huhn, der den Kopf abgeschlagen hast. Sobald Edwards gedoppelt wird, und Edwards ist auch nicht selbst im 1 gegen 1 gerade eher selbst wirklich und spielt besonders gut, aber sobald die Edwards doppeln, ist quasi diese Offense komplett kaputt. Towns ist ein Schatten seiner selbst. Ja, jemand hat gestern bei mir kommentiert, ey, was Towns in der Serie macht, ist bodenlos. Und irgendwo stimmt es auch. Also der Typ ballert unendlich schwache Quoten. Ich hatte es hier irgendwo auch offen. Warte mal, Towns schießt gerade 27% aus dem Feld, 13% von der Dreierlinie. Das sind Towns-Quoten gerade. Unter 30 aus dem Feld und 13 von der Dreierlinie. Ohne Mist. Also ich habe vorhin überlegt, wenn die Timberwolves die Serie drehen würden und es würde so weitergehen, aber von dem offensiven Output, habe ich echt mich kurz hingesetzt und überlegt, sag mal, wäre dann der Western Conference Finals MVP Naz Reid? Weil das ist für mich der beste Spieler bisher bei den Wolves.
Das stimmt, ja. Wir müssen gleich noch bei Ding Tatum Brown ganz kurz drüber reden, dass wir das nicht vergessen. Ne?
Stimmt.
Aber ja, also aktuell, Towns steht komplett neben sich. Also nicht nur, dass er den Dreier nicht trifft, sondern die Punkte, die wir ja den Timberwolves auch irgendwie zugestanden haben, so die Größe und die körperliche Überlegenheit vielleicht auch phasenweise auszuspielen, das hat ja gar nicht stattgefunden. Und der wurde zum Großteil ja von PJ Washington verteidigt, wo wir beide eigentlich gedacht haben, der müsste ja eigentlich dominieren. Towns macht gar nichts. Der ist weder im Drive noch in Post-Up-Situationen. Der Dreier fällt nicht. In dem Spiel ist er jetzt 0 von 8 gegangen. Und wir beide haben am Wochenende, das weiß ich noch, gesagt, Towns wirkt planlos. Als wenn er keine Aufgabe hätte, auch defensiv. Ja. Ich glaube, in dieser Nuggets-Serie, das hat ihm richtig gut getan zu wissen, meine Hauptaufgabe ist körperlich gegen Jokic dagegen zu halten. Egal wie schwierig das auch sein mag. Und vorne einfach hier und da mal ein Bucket mit einzustreuen. Und jetzt gerade eben in der Serie, weiß ich auch nicht, ob man eventuell auch mal Chris Finch ein bisschen kritisieren darf für eine Offense, die Halfcourt-technisch halt wirklich komplett ideenlos daherkommt. Mhm. Also, ich kann mich noch an das Spiel erinnern. Das erste Viertel war eigentlich ganz okay, weil man ist sehr, sehr gut in die Paint gekommen. Also die Timberwolves haben da richtig Dampf gemacht.
Ja.
Genau. Und dann bricht das aber irgendwie ab einem gewissen Zeitpunkt weg, sobald sich die Mavs dann auch eingestellt haben und witzigerweise auch sobald Derek Lively reinkommt. Ja. By the way, Derek Lively hat, glaube ich, die besten 9 Minuten gespielt, die ich jemals so von dem Rookie gesehen habe in den Playoffs. Also, der hat, glaube ich, irgendwie 3 Offensiv-Rebounds abgegriffen, hat selber gefinished, hat aus dem Short-Roll heraus den Pass auf Josh Green gespielt, hat Gobert einen Poster-Dunk reingedrückt. Ja. Also das war, du dachtest dir, Derek Lively...
Da musste Towns mit dem Knie kommen.
Genau, da musste also erstmal mit dem Knie in die Eier, das war ja der erste Move, der war ja auch nicht absichtlich, aber war halt auch nicht gerade glücklich. Also Lively komplett einmal aus dem Leben genockt, erst in die Nuts und dann ins Concussion Protocol befördert. Ja, ist natürlich nicht witzig, muss man ehrlicherweise sagen. Aber trotz allem nochmal, Derek Lively muss mit dabei sein in den Finals, damit die Mavs diese Serie gewinnen können. Das kann ich schon mal hier einfach als Take mit reinwerfen. Genau, und dann hast du auch schon, also zweite Hälfte war die Offense der Timberwolves. Dann wieder ganz kurz, dann drittes Viertel ist Edwards dann komplett, hat am Rad gedreht, hat dann diesen Poster-Dunk auch rausgeballert und ist dann auch wieder in die Paint gekommen. Und dann kann ich mich, glaube ich, erinnern, die letzten 3 Minuten bei den Timberwolves, es ging wieder gar nichts. Also die sind aus dem Pick-and-Roll halt viel zu schwach, außer Mike Conley macht das hier und da mal zwischendurch. Edwards in der Isolation kocht halt auch gefühlt niemand, ne? Das ist halt auch gerade eben zu schwach. Ja, und ansonsten bekommst du natürlich von Gobert keine... Gobert ist halt einfach ein Rim-Finisher, Lob-Threat, Towns trifft den Dreier nicht. Edwards ist immer ein Viertel da, im nächsten Viertel weg. Und deswegen, um deinen Punkt jetzt mal zu bestätigen, Naz Reid wäre der Western Conference Finals MVP, wenn die Timberwolves das noch gewinnen würden.
Ja, und wenn's so weitergehen würde, vor allem in der Offense, aber es geht natürlich nicht. Also Edwards
bei Naz Reid defensiv auch eine Katastrophe war in dem Spiel, muss man auch sagen. Also,
ja. Und es ist einfach nicht das Matchup für die Wolves. Das ist so krass. Die Wolves, das hat ja Jokic auch gesagt in der PK, als die rausgeflogen sind gegen die Wolves, da meinte er ja so, ey, die Timberwolves waren gebaut, uns kaputt zu machen. Die waren genau richtig für uns. Jetzt siehst du sie gegen die Mavs und die Mavs sagen, ja, aber ihr seid nicht gebaut für uns. So, wir sind viel besser als ihr auf den ganzen Positionen. Das hat verschiedene Gründe. Du siehst es vor allem erstmal damit, dass Doncic hat überhaupt kein Problem damit, wenn Verteidiger größer sind oder länger sind als er, haben wir jetzt gemerkt. Was Doncic nicht mag, ist Physis. Doncic mag nicht, wenn der Verteidiger so stark ist wie du, so wie bei Lou Dort. Aber Jaden McDaniels, wo wir alle gesagt haben, ey, was ein Top-Verteidiger, besseren Verteidiger kannst du dir nicht bauen für Luca. Und wir haben auch beide aber in der Preview gesagt, ja, aber er ist schon ein bisschen schwächer auf der Brust. Mal gucken, ob Luca das nicht ausnutzt. Ey, der zerstört den. Jedes Mal, wenn der in die Zone zieht, entweder er nimmt ihn gleich an die Hüfte oder auf den Rücken, dann ist McDaniels sowieso raus. Oder selbst wenn er 1 gegen 1 gegen ihn geht, er gibt ihm eine Schulter, McDaniels ist weg. Jedes einzelne Mal.
Eine Schulter, so ein bisschen Schulhof-Slang.
Bam. Ja, stimmt. Ja, er hat ihm mies eine Schulter gezogen. Das einmal. Und dann muss man sagen, dass die, das habe ich auch schon am Samstag in dem Pod erzählt, weil wir da halt auch schon einige Games gesehen hatten. Ich glaube, das war frisch nach Spiel 3 oder so. Die Mavericks spammen halt dieses Double Pick and Roll. Die machen das ganze Spiel über Doncic oder Kyrie ganz weit oben. Ich habe teilweise High Pick and Rolls gesehen, da stand Doncic fast mit der Ferse an der Mittellinie. Und die kommen mit dem ersten Pick dahin.
Das war eins der ersten Plays. Derek Lively hat ihn schon an der Mittellinie freigeblockt. Und dann hatte Luka Doncic Jaden McDaniels auf dem Rücken. Buckets.
Also genau. So, und das ist das eine, das ist quasi das simple Play daraus. Oder sie laufen es gleich mit 2 Blockstellern, dann ist es meistens PJ Washington und der Big Man, entweder Lively oder Gafford. Und dann hast du diese Double-Pick-Situation, wo drei Leute in verschiedene Richtungen laufen. Einer von denen hat den Ball, das ist meistens Doncic oder Kyrie. Die werden dann gedoppelt von den Timberwolves, weil das deren Gameplan ist. Und es funktioniert gegen beide aber nicht. Gegen Doncic funktioniert's nicht, weil Doncic einfach so ein guter Playmaker ist und so groß ist, dass er übers Doppelt drüber schaut und dann den richtigen Pass findet. Und bei Kyrie ist dir vielleicht auch aufgefallen, wenn Gobert oder Towns da zum Doppeln kommen, ey, Kyrie lacht darüber, weil Kyrie macht einen Schritt und ist immer an denen vorbei. Die sind nicht schnell genug, ihm da die Baseline zuzumachen. Und dann ist er jedes Mal vorbei. Und das fällt mir so krass auf, der Timberwolves Defensive Gameplan geht überhaupt nicht auf. Ich würde mittlerweile echt wieder mehr eine Drop-Coverage spielen. Also das heißt, Gobert geht erst gar nicht zum Doppeln oder Towns. Du lässt den Big Man quasi in der Zone, verhinderst damit den Abroller, verhinderst damit, dass Lively den Ball bekommt, der ein sehr guter Passer ist aus diesem Short-Roll, wie du vorhin gesagt hast, so in der Draymond-Green-Rolle. Und du machst stattdessen einfach so, dass du McDaniels kämpft sich über den Pick, versucht zu contesten. Und sonst bist du mit dem Big Man in der Drop-Coverage und wenn sie die Dreier treffen, ja okay, aber ich lasse mich doch nicht das ganze Spiel überkillen von Lively Dunks und PJ Washington freien Dreiern. Das habe ich mir jetzt so ein bisschen gedacht, dass man da mal den Gameplan umstellen müsste, weil die Timberwolves haben jetzt 3 Spiele lang den Arsch versohlt bekommen durch dieses Double-Pick-and-Roll-Play. Es reicht jetzt auch. Also da bist du bei deinem Chris Finch-Thema, der Coach von den Wolves. Da musst du auch mal dein Defensiv anpassen, oder?
Ja, das hat er nicht getan. Irving hat es auch, glaube ich, nach 1-2 Spielen immer wieder gesagt, they cannot guard both of us. Und das ist eigentlich die ganze Story dieser Serie. Und da bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie die Celtics das machen werden. Spielen die Switching-Defense? Versuchen die zwischenzeitlich zu blitzen? Also was lassen die sich dagegen überlegen?
Die switchen alles, sage ich. Ich glaube, die blitzen nicht viel.
Ich bin, wie ich mich jetzt schon auf die Serie freue, vor allem, da treffen so 2 Teams aufeinander, die sich vom Spielstil her bisher, finde ich, in diesen Playoffs nicht begegnet sind.
Liebe an die Timberwolves-Fans, Max hat euch schon komplett abgeschrieben.
Hey, du hast mir heute früh geschrieben, ja Max, lass mal Files-Preview aufnehmen, weil ansonsten weiß ich nicht, ob die Themen so geil sind heute. Hey, ich schwöre, ich mach gleich einen Screenshot und schick dir mal Patreon rein.
Ich habe gesagt, ich will jetzt nicht eine Woche warten, wenn sowieso klar ist, dass das die Matchups werden. Ja, aber ja, ich habe halt gerade, ich dachte, du gehst jetzt nochmal drauf ein, wie vielleicht der Switch kommen kann von den Timberwolves, dass sie es jetzt vielleicht doch nochmal drehen, indem man eben, wie ich zum Beispiel vorschlage, die Defense umstellt. Mhm. Aber selbst dann, ey, ich weiß nicht, was sie offensiv anstellen wollen.
Sie müssten die Midrange attackieren und das tun sie nicht. Und Edwards ist einfach offensiv gerade eben nicht in der Serie und traut sich auch nicht, diese Würfe einfach in einem höheren Volumen zu nehmen. Du bräuchtest gerade gefühlt eigentlich einen DeMar DeRozan, der einfach sagt, hey, genau der Spot da in der Mitte, das ist das, was ich, möchte. Edwards ist halt auch statistisch gesehen mit am stärksten, wenn er halt zum Korb kommt und wie die sich die Dreier rausspielen, das sind ja phasenweise auch gar keine schlechten Looks. Also für Towns, weil er natürlich auch meistens am Perimeter draußen dann auch einfach den Größenvorteil hat. Aber, also um das Ganze kurz abzurunden, Drop Coverage, ja, hätte ich schon viel früher ausprobiert, um zu sagen, dass wir zumindest unterm Korb jetzt nicht so viele Buckets bekommen und einfach von den Rollenspielern dann auch einfach abgeschossen werden. Mhm. Abgeschossen in Anführungsstrichen. Auch wenn die Kommentatoren immer gesagt haben, versuch den Ball irgendwie aus den Händen von Luka zu bekommen. Ja, aber das ist halt, dann stehst du mit zwei Mann bei Doncic. Du hast gerade eben gesagt, Luka ist 2,03 Meter groß, findet immer den richtigen Pass. Und dadurch sind die Timberwolves defensiv auch immer in der Rotation. Ich habe es leider nicht nachgeschaut, aber ich glaube, wenn du nachschauen würdest, wie viele offene Eckendreier die Mavs in dieser Serie bekommen haben, ich glaube, das wäre eine sehr, sehr hohe Anzahl. Deswegen One-on-One, Jaden McDaniels, so gut es geht, Contest um den Pick herumkämpfen, Drop-Coverage und offensiv, mehr Bewegung, mehr Handoffs, mehr mit Rudy Gobert am Perimeter vielleicht auch Screens stellen und per Handoff einfach irgendwie Edwards frei blocken, Mitteldistanz attackieren, mehr Pick-and-Roll über Mike Conley. Das ist alles viel zu harmlos. Harmlos. Diese Timberwolves-Offense ist einfach harmlos. Außer phasenweise.
Ja. Nee, das ist ein guter Punkt. Ich verstehe es auch nicht, weil gegen OKC hat man auch schon gesehen, dieses Doppeln der Ballführer gegen die Mavs macht wenig Sinn. Ich meine, PJ Washington hat gespielt wie einer der besten Shooter der Liga in dieser Serie. Aber er knallt weiter in freie Dreier rein. Also er ist jetzt nicht mehr ganz so krass wie in der OKC-Serie, aber er hat jetzt auch in Spiel 3 einen super wichtigen Wurf getroffen für die Mavs, der sie nach vorne gebracht hat in der Crunch-Time. Deswegen, ja, man müsste ein bisschen mehr variieren. Und zu Ant ganz kurz, weil du gesagt hast, dass er in der Offensive nicht so viel macht. Ja, der ist auch einfach komplett am Arsch. Also ja, der ist so, der ist fertig. Durch. Genau, das merkst du richtig. Der ist körperlich so am Ende, Kyrie zu verteidigen, weil Kyrie den einfach hops nimmt. Der nimmt den so auseinander, der ist so viel schneller und Ant muss ihm die ganze Zeit hinterherrennen, der ist todmüde einfach. Und ich mag dieses Argument nicht, was ich dauernd höre, dass Leute sagen, ja, aber Ant ist 22, warum ist der müde? Ja, weil er noch nie so tief in den Playoffs war. Das ist doch auch eine neue Erfahrung. Kyrie kennt es. Kyrie weiß, wie man sich seine Kräfte einteilt. Der ist ein absoluter Profi. Doncic ist schon viel älter, war schon in so vielen großen Spielen in Europa und in der NBA. Für Ant ist das der erste richtige Run in den Playoffs. Das erste Mal, dass ein bisschen Erwartungsdruck da ist. Dann gab es diese ganzen Michael-Jordan-Vergleiche. Dann haben sie den Champion rausgehauen mit den Nuggets und der ganze Hype war bei den Timberwolves und dann bist du plötzlich in so einem Conference-Finale und merkst so, oh fuck, und jetzt muss ich Kyrie Irving verteidigen und ich habe keine Energie mehr vorne. Das ist ja auch einfach mental und physisch gleichermaßen ermüdend für so einen jungen Spieler. Deswegen dieses Thema von, der ist jünger, deswegen sollte der fit sein. Nee, der hat das einfach noch nie erlebt. Lass den mal 1-2 Jahre solche Playoff-Runs machen, wie Luka zum Beispiel. Dann mache ich mir auch weniger Sorgen und sage, er müsste eigentlich fit sein. Oder Tatum und Brown, da würde ich jetzt auch nicht akzeptieren, wenn die sagen, oh, wir sind voll müde, weil wir hatten harte Playoffs. Nee, ihr seid da jedes Jahr, ihr kennt das. Aber so ein Timberwolves-Team, die kennen das nicht.
Das ist doch eigentlich ein versöhnlicher Abschluss, so auch zu sagen, dass Edwards mit 22 halt vielleicht noch nicht bereit ist, ein Team in die NBA-Finals zu führen. Der hat tolle Playoffs gespielt. Ja. Und es liegt ja auch nicht nur alleine an ihm. Ich glaube, die Timberwolves haben vielleicht jetzt auch in dieser Serie so ein bisschen gesehen, was ihnen noch fehlt. Zum Beispiel ein weiterer Ballhändler neben Mike Conley, damit man da auch noch mehr Alternativen hat.
Chris Finch. Oder Towns Trade.
Ja.
Gib mir Towns getradet und Naz Reid in die Starting Five, so sieht's aus.
Ey, da könnt ihr Gobert und Towns-Hater euch gegenseitig bekriegen, weil es gibt ja witzigerweise, es gibt ja die Towns-Hater und es gibt ja die Gobert-Hater. Es gibt auch bestimmt manche, die haten beide, aber
einfach so aus Prinzip. Alle Bigs in Minnesota, ne.
Ja, aber Björn hat schon einen richtigen Punkt. Also ganz oft im Closing Lineup war ja Naz Reid dann sowieso in der letzten fünf.
Und in Spiel 3 aber nicht. Und das hat mich so angepisst, weil mit Naz Reid und Kyle Anderson das waren die einzigen Leute, die Punkte gemacht haben für die Wolves im vierten Viertel. Und dann kommt die Closing-Phase und er packt einfach beide wieder auf die Bank. Da war ich richtig sauer, weil Naz Reid war so gut zu dem Zeitpunkt, der hätte niemals auf die Bank gesollt für Gobert oder Towns.
Ja, aber Kyle Anderson brauchst du halt immer erstmal 5 Minuten Loading-Time, damit er dann startklar ist. Ja. Oh Gott, der Wurf von ihm ist einfach so absolut legendär. So. Ja. Jetzt mal Spaß beiseite, steht 13-0, es wurde in der NBA-Geschichte noch nie gedreht. Wir haben letztes Jahr vielleicht mit das closeste Ding überhaupt gesehen und zwar noch ein 3-3 Comeback von den Boston Celtics gegen die Miami Heat. Das hat am Ende dann trotz allem nicht gereicht. Ich sehe jetzt nicht, wie die Mavs komplett einbrechen sollten, dass sie diese Serie noch komplett, vielleicht sagt der eine oder andere auch, boah Jungs, es ist respektlos, ist es nicht. Wir haben wirklich Respekt vor den Timberwolves, vor Edwards, geile Playoffs gespielt, einen geilen Fight gegen den amtierenden Champ geliefert. Ich glaube, die Mavs sind einfach gerade eben reif. Man merkt das Team, wie sie sich gegenseitig pushen. Du hast mit Irving und Doncic einen unglaublichen Backcourt. Die haben jetzt noch gar nicht gelobt. Die haben beide in diesem Spiel 33 Punkte gedroppt. Irving hat im letzten Viertel 14 Punkte rausgeballert. Doncic sieht wieder fit aus. Ich sag euch, das ist vielleicht für mich der größte X-Faktor. Wenn der jetzt 8 Tage Pause bekommt und geht in die NBA-Finals und sagt, ich bin hier bei 95, 96, 97%, dann wird das auch für die Celtics eine Mammutaufgabe, diesen Backcourt irgendwie aufzuhalten. Denn Doncic hat in diesem Spiel mal nicht gehumpelt oder sein Knie hat mal nicht geblutet, was irgendwie immer noch ein Mysterium ist, warum der Kerl andauernd da blutet. Keine Ahnung, was da los ist. Oder aber kannst du bestätigen, Luca sah einfach mal fitter aus.
Er wird der beste Spieler in diesen Finals sein. Er ist für mich auf jeden Fall höher als Tatum. Er ist höher als Ant. Er ist eigentlich über diese ganzen Spieler in seinem Alter oder jüngeren Spieler ist er eigentlich erhaben. Also wir vergleichen ja Luca schon seit Jahren mehr mit den MVP-Kandidaten der Generation darüber, also mit den Giannises und Jokics und so. Und wir vergleichen ihn ja gar nicht mit den Jüngeren, weil er einfach so viel besser ist schon seit Jahren. Das ist auch ein interessantes Thema, wie viel ist Doncic gerade wirklich besser im Vergleich zu den Jahren davor und wie viel ist es einfach sein Team. Weil natürlich seine Mannschaft zur Trade-Deadline hat sich so perfekt verstärkt auf den Positionen und dann ist Lively auch noch so genau passend als Rookie gerade in dieser Rolle, dass du einfach sagen kannst, okay, Doncic hat halt auch einfach wirklich eins der besten Teams gerade um sich rum. Die ganzen Rollenspieler treffen gerade zur richtigen Zeit. Die ganzen Rollenspieler spielen gerade überragende Defense. Und dann hast du halt Kyrie und Doncic beide gesund, beide auf einem All-Time-Level. Ja, und dann kannst du eben die Finals angreifen. Aber nochmal zu dem Luca-Punkt. Ich stimme dir total zu. Also ein gesunder Luca ist gerade wahrscheinlich der größte Game-Changer bei den Mavs, klar.
Wir werden übrigens nächste Woche wahrscheinlich so ein bisschen einen Legacy-Podcast machen, um euch ein bisschen zu hypen auf die NBA Finals. Was würde es bedeuten, gewinnt Doncic diesen Titel? Was würde es für Irvings Legacy bedeuten, gewinnt er diesen Titel ohne LeBron James? Was bedeutet es für die beiden Jays und so weiter und so fort? Also freut euch nächste Woche, es wird definitiv nicht langweilig. Es geht ja los von Donnerstag auf Freitag, hast du vorhin, glaube ich, zu mir gemeint. Ja. Genau. Noch ganz kurz abschließend, damit wir Celtics und Pacers auch zumachen können. Eastern Conference Finals MVP wurde Jaylen Brown. Ist okay, oder? Kann man machen. Und vor allen Dingen Jaylen Browns Reaktion war so witzig. Also, was? Ich? Okay.
Völlig verdient. Überragende Defense gespielt. Sehr, sehr oft in wichtigen Minuten die Buckets gemacht. Für mich auf jeden Fall besser als Tatum in der Serie. Nicht insgesamt, aber in der Serie auf jeden Fall besser. Spielt eine geile Saison. Hat kein All-NBA-Team erreicht, wo man sich darüber streiten kann. Hätte er wahrscheinlich verdient gehabt, vor allem über jemand wie Halliburton zum Beispiel, der nur eine erste starke Hälfte der Saison hatte. Zweite Saisonhälfte sah dann nicht mehr so gut aus. Ja, völlig verdient. Und ich bin auch froh, dass bei den Celtics, abgesehen von Porzingis, wobei da hören wir ja auch Gutes, dass die den mehr oder weniger jetzt so extra geschont haben und der in den Finals spielen wird. Also gesunde Celtics in den Playoffs ist auch mal was Schönes zu sehen. dass du dir nicht im Kopf machen musst, so, ah, ist der angeschlagen, ist was mit dem. Wie oft war das früher mit Marcus Smart hat irgendwas, der hat irgendwas, Brockton war ständig verletzt, wie man es von ihm kennt. Und jetzt mit diesem Kern aus White, Holiday, Brown und Tatum und Horford und Porzingis, das ist irgendwie geil, so eine 5-6-Mann-Rotation zu haben, wo du genau weißt, die sind alle gerade fit, die sind alle locked in. Und wie gesagt, wenn Porzingis auch fit sein sollte, dann freue ich mich da richtig drüber. Ja, um deine Frage aber beantwortet zu haben, also klar, Brown völlig verdient. Western Conference Finals MVP. Ich finde es immer noch ein bisschen affig, den Award überhaupt zu haben. Ich weiß nicht, wie du siehst. Ich finde es irgendwie ein bisschen lame. Ich finde es, also ich rede da auch nicht drüber, so ey, aber Jaylen Brown hat von zwei Eastern Conference Finals MVPs, das juckt halt niemand.
Nee, das juckt wirklich niemand mehr. Vielleicht ganz kurz, Bill Walton ist gestern verstorben. Das
wollte ich am Ende des Pods machen, aber ja, können wir jetzt machen.
Ist mir jetzt gerade eben irgendwie eingefallen, weil auch das bei der Kürung da angesprochen wurde. Einfach nur extrem schade. War auch noch gar nicht so alt, 75 oder sowas?
71.
Oder 71.
Ja, sehr jung.
Also, du hast eine Geschichte ja sogar mit ihm, hast in deine Insta-Story gepackt. Ich kann einfach nur sagen, so, der war ja auch hier und da mal als Kommentator mit dabei und auch in vielen Dokumentationen immer mal wieder als Interviewpartner, hat unglaublich angenehm gewirkt, jemand, der hoffentlich niemals in Vergessenheit gerät und deswegen, schade, an Krebs gestorben. Scheiße, das wollte ich ja einmal nur ganz kurz irgendwie mit reinbringen, weil es wirklich eine absolute Legende ist.
Genau, RIP, einer der größten College-Spieler aller Zeiten, hätte in der NBA sicherlich auch einer der größten werden können, hat sich leider sehr schlimm am Anfang der Karriere verletzt und kam nie wieder richtig davon zurück, hat es aber geschafft, in den ersten paar Jahren seiner Karriere einen Titel zu gewinnen, einen MVP zu gewinnen, damals mit den Portland Trailblazers in den 70ern, kam dann nochmal zurück als Six-Man bei den 86er Celtics, eins der besten Teams ever, hat da den Titel nochmal gewonnen an der Seite von Larry Bird und ja, hat danach aber natürlich dann auch retired, wie gesagt, zu viele Verletzungen und war dann ein sehr großer TV-Kommentator, vor allem College-Basketball hat der sehr, sehr viel gemacht, teilweise auch NBA, hatte immer so ein bisschen eine lustige Art. Jemand hat geschrieben irgendwie, das fühlt sich an, als wäre so der crazy Onkel der NBA gestorben.
Ist wirklich
und,
so.
Ja. Und so kann man es, glaube ich, machen, weil er war so ein bisschen Hippie, hatte immer so Hippie-Shirts an, hat auch mit irgendwelchen, so The Grateful Dead ist irgendwie so eine große Band aus seiner Zeit und mit denen hat er teilweise sogar getourt. Und ja, meine Geschichte ganz kurz, ich war in Köln 2004, USA, Vorbereitungsspiel gegen Italien. Wir sind zum Spielerhotel gefahren, ich war 12 oder 13 und wir sind zum Spielerhotel gefahren, einfach um Spieler möglicherweise zu sehen, um Autogramme zu holen, habe ich auch ein paar bekommen am Ende und wir haben da aber stundenlang gewartet, weil die Spieler waren halt oben in ihren Zimmern und wir sind da auf gut Glück morgens irgendwie um 12 hin oder um 11 und saßen einfach 8 Stunden in diesem Hotel, bis die Spieler runterkamen und saßen da die ganze Zeit, haben was gegessen und dann bin ich auf Toilette und plötzlich steht Bill Walton neben mir. Und ich war noch so jung in meinem NBA-Fandom, dass ich erst dachte, es ist Larry Bird, weil das für mich einfach so, ja, kommt ungefähr hin. Und dann standen wir, glaube ich, beide am Waschbecken, am Hände gewaschen oder so. Und ich hatte so ein Iverson-Trikot an und Iverson-Hose. Und dann meinte er irgendwie so zu mir so, ey, that's a cool jersey, bro, oder so. Und ich habe mich so gefreut innerlich. Ich war so stolz dann, bin zurückgelaufen und war so happy einfach. Ja, das ist meine kurze Geschichte mit Bill Walton. Also ja, rest in peace. Wird nie in Vergessenheit geraten, glaube ich. Ich glaube, dafür ist er zu groß, zu schillernde Persönlichkeit. Aber ja, immer traurig, wenn Leute aus unserer NBA-Welt sterben, leider.
Auf jeden Fall. Und das als Überleitung zu unserer Finals-Preview, worum es heute natürlich auch unter anderem gehen soll. Die Celtics gegen die Mavs. Also erstmal nochmal der Punkt, beide Teams haben relativ ähnlich viele Spiele absolviert, vielleicht die Mavs ein Spiel mehr oder zwei Spiele mehr. Björn hat schon einen guten Punkt gebracht, die Intensität war natürlich eine andere. Maxi Kleber scheint wieder zurückzukehren, Porzingis scheint wieder zurückzukehren, was natürlich für die Celtics auch ein Riesending ist, denn die Bank hier und da wirkte nicht ganz so sattelfest. Also
nicht, das ist schon, nicht das hier ist, und da, Max.
Also, ja, das ist schon Ja. Also hier und da mal ganz gute Aktionen von Pritchard, aber das war's dann auch schon. Also Sam Hauser und Cole Tillman sind eigentlich in diesen Playoffs schwer spielbar. Und ich glaube auch gegen die Mavs. Du brauchst Porzingis auf jeden Fall wieder zurück, weil Porzingis gibt ja nochmal einfach ein ganz anderes Spacing. Er ist nochmal agiler als ein Horford. Er gibt ja vor allem auch die Möglichkeit, mal Post-Touches zu kreieren. Die Celtics über Post-Up-Situationen über Tatum, Brown und so weiter. Das sieht einfach nicht gut aus. Ich habe mir vorhin auch die Zahlen da nochmal angesehen. Also da hat Porzingis einfach in der Saison einen mega guten Job gemacht. Und deswegen auch Thema Rebounding. Die Mavs sind so stark in diesem Punkt, dass ich glaube, Porzingis ganz, ganz wichtig ist für die Celtics, um da einfach nochmal eine weitere Möglichkeit zu haben, offensiv und vor allen Dingen auch defensiv ein bisschen Rim Protection, weil was ich mir so gestellt habe, die Frage, die ich mir gestellt habe vor der Serie, es fühlt sich irgendwie so falsch an, weil die eine Serie ja noch gar nicht vorbei ist. Die Mavs werden natürlich versuchen, auch so gut es geht in die Paint zu kommen. Und Rim Protection bei den Celtics, also so geil auch die Guard Defender sein mögen, ey, wenn die Mavs es schaffen, konstant immer wieder in diese Midrange und in die Paint zu kommen, dann wird das für die Celtics eine Mammutaufgabe. Wir gehen gleich alle Punkte durch, offensiv, defensiv auf beiden Seiten. Mhm. Auch diese Offense der Mavs aufzuhalten. Oder auch wenn die Celtics überragend sind, defensiv, das ist, wird echt schwer.
Also wenn Porzingis nicht spielt, dann ist der beste Rim Protector bei den Celtics tatsächlich immer Derek White.
Ist echt
der
so.
Ist so, ja. Der ist so eine letzte Instanz immer. Der läuft auch wirklich gute Closeouts dann quasi zum Ring und springt dann nochmal hoch und blockt teilweise Leute. Also darf man echt nicht unterschätzen. Derek White, richtig guter Rim Protector geworden als Guard. Da seht ihr mal, was für defensiven Impact der hat. Ich find's sowieso spannend von der Defense, wenn wir vielleicht da kurz anfangen können, weil ganz ehrlich, die Mavs, ey, die haben jetzt die Timberwolves gespielt, die hatten die beste Defense der NBA. Dann haben sie gegen OKC gespielt, die hatten die viertbeste Defense der NBA. Und jetzt spielen sie gegen die Celtics in den Finals höchstwahrscheinlich und die haben die drittbeste Defense der Liga. Und das Krasse ist trotzdem, dass ich bei jedem dieser Matchups denke, ja, aber ich glaube, das wird trotzdem hart, gegen Luka und Kyrie zu verteidigen.
Ja.
Die Celtics sind wiederum stärker aufgestellt, weil sie so viele verschiedene gute Defender haben. Also ich glaube, ich kann mir wirklich vorstellen, dass die Celtics teilweise jeden der vier, über die wir jetzt reden werden, Holiday, White, Brown, Tatum, ich kann mir vorstellen, dass die in Rotation auf beide werfen werden. Ich mag total Drew an Luca. Das würde mir gefallen, weil da kommt wieder das Thema von, gegen Luca brauchst du nicht unbedingt Länge, sondern gegen Luca brauchst du Physis und Drew ist unterschätzt physisch, kann gut Leute wegschieben. Tatum ist sehr, sehr physisch und stark. Da bin ich auf das Matchup gespannt. Sorry. Und dann Brown und White und Drew gefallen mir auch richtig, richtig gut individuell gegen Kyrie. Also ich glaube, deren Defense-Personal gefällt mir besser als das Timberwolves-Personal, wobei die Timberwolves schon echt gute Defender haben. Aber würdest du da mitgehen, die Celtics-Defender sind noch mal besser individuell und vielleicht genau in dem Matchup gegen Luka und Kyrie?
Ja, also es ist die beste Perimeter-Defense der Liga. Du hast hier, du kannst hier Switching-Defense spielen mit allen. Ich meine, willst du dann, dass ein Luka gegen einen Derrick White steht?
Nein, das wahrscheinlich nicht. Das ist das Einzige, was ich nicht haben wollen würde, ja.
Genau, ich würde aber trotz allem vermuten, dass Joe Mazzulla am Anfang erstmal sagt, wir switchen erstmal alles.
Ja.
Denn
ja.
Eigentlich sind die Celtics eins der ganz wenigen Teams, die das überhaupt machen können. Timberwolves haben einen anderen Ansatz gewählt. OKC auch. OKC hat Luca oft vorbeikommen lassen im Pack and Roll und ist dann erst mit der Help drauf, um dann quasi so ein bisschen die Midrange zuzumachen. Und ich glaube, Boston wird am Perimeter alles versuchen zuzumachen, damit die Mavs nicht reinkommen in die Paints. Denn da sind sie einfach brutal und ich weiß nicht, ob sie das hinbekommen, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob Drew Holiday stark genug ist, um Luca über eine ganze Serie zu verteidigen. Und dann ist Luca natürlich auch jemand, der unglaublich schlau darin ist, Spielern Fouls anzuhängen. Ich mag deinen Punkt, weil ich habe auch überlegt, ob man vielleicht Jalen Brown auf Doncic ansetzt. Aber dann denke ich mir, wenn Brown gegen Doncic spielt und stell dir mal vor, Brown hat schnell Foul-Probleme, dann ist der 1B-Scorer hinter Tatum oder vielleicht sogar der 1A-Scorer ist raus. Ja. Das kannst du dir eigentlich nicht erlauben. Dann hast du lieber wirklich Drew, der mit Foul-Problemen früh runter muss, oder? Das war mal so mein erster Gedankengang von den Matchups. Weil Luca wird ihnen Fouls anhängen. Das kannst du eigentlich gar nicht verhindern.
Das kannst du nicht verhindern, das stimmt. Aber du musst auch sagen, dass das natürlich sehr, sehr intelligente, sehr erfahrene Verteidiger alles sind bei den Celtics. Ich bin bei dir, sie sollten alles einfach switchen. Ich würde nichts doppeln, ich würde einfach switchen und dann gucken, wen sie attackieren. Wahrscheinlich würde sich Luca dann das White-Matchup raussuchen. Mhm. Ich finde aber auch hier, also unterschätze mir Derek White nicht. Der ist wirklich größer und länger, als man denkt. Er hat nicht ganz die Physis dahinter, das sehe ich schon ein. Er ist halt einfach am Ende ein kleinerer Guard im Vergleich zu Luca. Aber ich glaube schon, dass der auch eine Menge Damage machen kann und dass das nicht so angenehm ist für Luca, gegen den eine ganze Serie Mismatch-Hunting zu betreiben. Und ja, vor allem, was das aber noch spannender macht, ist, selbst wenn du sagst, okay, Luca können wir gar nicht halten, ich bin echt mal dafür, dass eine Mannschaft das sozusagen akzeptiert und sagt, weißt du was, so wie es OKC ehrlich gesagt gemacht hat. OKC hat das gemacht und hat gesagt, guck mal, wir können Doncic eigentlich nur mit Lou Dort verteidigen und das machen wir auch so, aber wir schauen, dass wir Kyrie die meiste Zeit der Serie zu haben. Und Kyrie hatte keine so gute Serie. Vor allem nicht am Anfang gegen die Thunder. Und es kam erst später, dass Kyrie aktiviert wurde. Jetzt müsste ich nochmal genau gucken, wie das kam und bla bla bla. Aber ich glaube, dass das vielleicht der Weg ist, dass du sagst, ey, lass Luca sich komplett auspowern, der soll machen, was er will im 1 gegen 1. Wir verteidigen so gut wir können mit unserem Matchup. Und wir versuchen aber viel mehr Kyrie den Ball zu denyen. Wir versuchen diese Lob-Anspiele zu verhindern, weil das ist das, was OKC komplett gekillt hat. Du hast es richtig gesagt. Die Mavs sind in die Zone gezogen, dann kam das Doppel. Ja, und wenn du dann aber doppelst, dann hast du mit Lively und Gafford zwei so krasse Gefahren als Lob-Threat. Die Mavs haben, wenn ich das noch richtig, ich habe das vorhin irgendwo gesehen oder gehört. Ich glaube, die Mavs haben mit Abstand die meisten Alley-Oops in diesen Playoffs.
Ja,
weil
ja,
sie halt, weil sie das halt das ganze Spiel über machen. So, sie ziehen in die Zone, Double-Team kommt, okay, Alley-Oop auf Lively oder Gafford. Das ganze Spiel über.
Das wurde bei der Übertragung vorgestern wurde das gezeigt, dass die Mavs okay, haben die Statistik, ich glaube, die haben irgendwie 30 mehr Alley-Oops als das zweite Team dahinter. Ja. Also,
ja. Ich erinnere mich auch, irgendwas Absurdes war da. 30 Alley-Oops mehr, das ist wirklich viel.
Ja, mit Derek Lively und Gafford.
Sehr, sehr viel.
Es ist ja, also es ist ja vor allem nicht nur Luca, sondern Irving spielt die ja auch ganz gerne, diese ja, Alley-Oop-Pässe. Also,
und,
ja,
und Derek Jones hatte einige auch in dieser OKC-Serie, der mhm, kam auch da oft frei. Ja, ja, also das wird erstmal super interessant und vor allem halt das Thema Rim Protection bei den Celtics, weil mit Porzingis hast du Rim Protection, ja, aber jetzt, der ist ja auch kein defensiver Anker. Der ist ja kein mhm, Gobert da hinten, so ja, oder Giannis oder irgendwer, sondern das ist halt Porzingis, der ist groß und der strengt sich an, aber der ist ja kein Elite-Verteidiger. Von dem, was wir bisher von den Mavs gesehen haben, jetzt gegen die Timberwolves, ich glaube, die Celtics können sie ihn schon schwerer machen als das. Und jetzt mal noch ein anderer Punkt. Ich glaube, es wird echt langsam Zeit, dass man auch sagt, ey, wie wär's denn, wenn wir mal das Team sind, das nicht von PJ Tucker abgeschossen wird? Sorry, PJ Washington.
Ja.
Weil, also PJ läuft hier echt rum wie so ein halber All-Star die ganze Zeit, weil der einfach diese ganzen freien Würfe bekommt. Der hat Selbstvertrauen ohne Ende, weil ihn alle Teams auch das ganze Spiel über offen lassen und sagen, ja, soll der uns killen? Ja, der killt euch seit zwei Runden. Der hat OKC mhm, kaputt gemacht und der macht die Timberwolves kaputt in bestimmten Situationen. Vielleicht ist es auch an der Zeit, dass man ihn mal ein bisschen besser verteidigt.
Ja. Ja, also ich glaube auch, das Haupt, also wenn ich Joe Mazzulla wäre, dann würde ich sagen, wir switchen alles, wenn Porzingis spielt. Porzingis, du gehst nicht Richtung Freiwurflinie, sondern du verhinderst alles, was in Richtung Korbnähe kommt.
Ja, alle Alley-Oop-Plays.
Genau, weil Porzingis in der Midrange hilft dir gar nichts. Das ist meine persönliche Meinung. Also deswegen, dass man da irgendwie zumindest ein bisschen, und vor allen Dingen, es geht ja auch um das Thema Rebounding. Die Mavs sind von allen verbleibenden Teams das beste Team, wenn es um Second-Chance-Points geht. Und das werden die Mavs natürlich, sind wir wieder beim Punkt, Derek Lively, der halt unbedingt spielen muss, damit das auch so gut funktioniert. Aber auch generell, Derrick Jones Jr. ist jemand, der immer wieder vorne drauf geht. Gafford ist jemand, der die letzten Spiele, finde ich, auch einen guten Job gemacht hat. Auch jetzt im letzten Spiel die letzten Minuten komplett eskaliert hat, diesen Monster-Block am Ende und hat dann noch das Alley-Oop gefinisht nach Zuspiel von Doncic. Ich glaube, die Celtics können es ihnen schon schwer machen. Die Celtics sind aber auf der die Mavs sind auf der anderen Seite ja natürlich auch nicht dumm und werden versuchen, vor allem dieses, es heißt immer so, ja, dann switchen wir halt alles. Aber Björn hat ja vorhin auch angesprochen, wie gut die Mavs mittlerweile sind, auch mit ihren Stagger-Screens, um die Defense auch einfach so in Rotation zu bringen, dass man unglaublich gut kommunizieren muss, wer geht jetzt zu wem. Und ich glaube, das werden die Mavs am Perimeter versuchen zu melken. Gibt's da nicht irgendwie so eine Kinderserie? Melken?
Melken mittendrin.
Genau, richtig. Und deswegen, ich glaube, die Celtics können dann einen verdammt guten Job machen. Und du hast recht, PJ Washington muss man aus dieser Serie einfach rausnehmen. Weiß ich nicht, wer ist das Matchup von PJ Washington, Tatum?
Kommt drauf an, vielleicht haben sie auch Tatum, aber nee, du hast ja gesagt, du magst Tatum nicht an Doncic wegen Foul Trouble.
Brown, habe ich gesagt, mag ich nicht an wegen Foul Trouble. Ich mag eigentlich nicht an Luka.
Genau, wollte ich sagen, das Gleiche lässt sich hier übertragen für Tatum.
Ja.
Ich würde schon sagen, ja, wahrscheinlich hätte Washington oder Derrick Jones.
Ja, also da bin ich erstmal gespannt, wie die Matchups sind, was Joe Mazzulla sich da überlegt. Auf der anderen Seite ist es halt so krass, Doncic wird irgendwie eine Lösung finden. Ne? Ich sag, Doncic ist der Half-Court-Maestro von Top of the Key. Er wird, vor allen Dingen, wenn du dann auch noch Irving an deiner Seite hast, ist das so unglaublich schwer zu verteidigen. Du kannst im Endeffekt alles verhindern, kannst du sowieso nicht. Also musst du dir quasi raussuchen, okay, was fressen wir? Und was versuchen wir zu verhindern? Und dann sage ich lieber, okay, ich lasse mir von Doncic 35 Punkte reindrücken und von Irving 35, dann steht ihr bei 70. So, dann brauchen die anderen aber auch noch 30 oder 40 Punkte und die müssen wir wahrscheinlich einfach irgendwie versuchen zu verhindern.
Ja, du musst, ja, ich würde auch sagen, du musst, das ist so eine, das geht so gegen die Intuition, aber du musst quasi die beiden mehr oder weniger machen lassen, was sie wollen und einfach versuchen, die anderen komplett kalt zu machen. Du musst du musst bei den Shootern bleiben, so dass die keine offenen Würfe bekommen. Du musst richtig weit absinken mit den Bigs, Porzingis oder Horford, dass die einfach diese Alley-Oop-Anspiele wegnehmen, dass die gar nicht in diesen Flow kommen. Weil wenn du diese ganzen OKC und Timberwolves-Spiele, wenn ich mich daran zurückerinnere, ich erinnere mich immer an irgendwelche Energy-Plays von den Roleplayern. Ich erinnere mich entweder an Tucker, Alter, an Washington Dreier oder ich erinnere mich an Lively und Gafford Dunks, an Derrick Jones Jr. Dunks. Ich erinnere mich immer an sowas. Und das gleiche, das gilt für zwei Serien. Und jetzt gegen die Celtics, das müssen sie ihnen wegnehmen. Aber ich sag dir jetzt mal was, ich habe wirklich jetzt schon länger drüber nachgedacht. Ein großer Faktor ist auch die Bank. Also ich vertraue dieser Celtics-Bank gar nicht. Wenn Porzingis zurückkommt, dann geht Horford auf die Bank. Dann hast du da zumindest ein bisschen eine andere Rotation. Aber also Hauser und Pritchard haben mich bisher überhaupt nicht überzeugt. Hauser gar nicht, Pritchard ein bisschen. Aber wie viel bringt er dir wirklich, wenn er nicht gerade 2-3 Buckets trifft? Der ist jetzt auch nicht TJ McConnell. Den hätte ich zum Beispiel viel lieber auf so einer Celtics-Bank. Oder Brogdon früher, das war so super stark. Ich glaube wirklich, das sind einfach die Finals von Doncic. So gerne ich die Celtics mag und so beeindruckt ich von deren 1 bis 4 Line-Up bin, die Mavs kommen dir mit 1 bis 6, 1 bis 7, wo ich sage, ey, das ist einfach stärker als alles, was die Celtics, als alles, was die Celtics liefern. Und Doncic und Kyrie haben jetzt auch so oft in diesen Playoffs bewiesen, dass sie Spiele closen können. Die sind selten als der Verlierer vom Feld gegangen, wenn das Spiel eng war. Die haben eher immer dem Spiel ihren Willen aufgedrückt, haben ihre Plays bekommen oder halt einfach irgendwas erzwungen durch Kyries Fähigkeiten oder Lukas Fähigkeiten. Und ich sehe im Moment nicht, dass die Celtics in dieser Serie, wenn die Spiele eng werden, besser closen können als die Mavs. Und das ist eigentlich mein Punkt jetzt auch, wo ich so ein bisschen vorwegnehme, warum ich die Mavs in den Finals picken würde. Ich finde, die closen besser und ich vertraue denen mehr. Und das sind die zwei besten Closer der Serie. Tatum ist kein guter Closer. Der hat alles Talent der Welt, aber jetzt sogar in dieser Serie gegen Indiana, wie oft sehe ich das in der Crunch-Time? Ey, es sind 15 Sekunden auf der Uhr, du hast eigentlich alle Zeit der Welt, einen geilen Wurf herauszuspielen oder zum Korb zu ziehen und Tatum nimmt irgendwie einen Sidestep-Dreier, den er bei 20% trifft, weil er sich einredet, der ist Steph Curry. Und das macht er immer. Das macht der Mann immer und das ist schade. Er könnte anders spielen, er könnte besser spielen, er will es scheinbar nicht. Und ich glaube einfach, die Mavs closen besser. Was sagst du zu dem Take?
Boah, das sind so viele Punkte auf einmal. Ich versuche erstmal mit der Bank anzufangen. Also da stimme ich dir zu. Du hast auf der einen Seite hast du Josh Green, Derek Lively, Jaden Hardy.
Jaden Hardy.
bei dem ich eigentlich schon dachte, dass der in der Timberwolves-Serie eventuell nicht mehr spielbar sein sollte. Aber der hat mir richtig gut gefallen der bisher in seinen gut. Minuten, die er bekommen hat. Vielleicht auch nochmal eine andere Geschichte, wenn Jaden Hardy dann so gegen einen Derrick White oder Drew Holiday ran muss. Da muss ich sagen, ist einfach die defensive Qualität der Celtics nochmal stärker als die der Timberwolves.
Muss er aber nicht, der muss gegen Sam Hauser spielen.
Wenn Jason Kidd das richtig macht von der Minutenverteilung her, dann ja. So, Sam Hauser, Bridgert, Tillman und wenn Porzingis wieder zurückkommt, Horford. Das ist
und vielleicht O'Shea Brissett.
Ja, genau. Aber das ist auf jeden Fall nicht die Bank, bei der du offensiv, glaube ich, das größte Vertrauen haben kannst. Und defensiv, muss man sagen, hast du dann auch schon einen krassen Abfall. Ja, yeah. Also so stark auch. Du musst eigentlich fast immer suchen, schauen. Und das versucht ja Joe Mazzulla auch, dass du so gut es geht, drei von den vier auf dem Feld hast. Von Drew Holiday, Derrick White, Jason Tatum und Jaylen Brown. Tatum hat irgendwie bisher komische Playoffs. Ich habe mir nochmal ganz, ganz viele Possessions von ihm angesehen und Tatum ist gerade mehr Connector als Scorer. Das klingt irgendwie so ein bisschen absurd, weil Tatum hat in dieser Serie trotzdem 30 Punkte geaveraged, aber Tatum wird so viel im Pick-and-Roll eingesetzt und hat tatsächlich hier auch unglaublich gute Zahlen aufgelegt. Also auch wenn es um Points per Possession geht. Ich glaube, du brauchst Tatum aber in dieser Serie mehr als Scorer. Du brauchst mehr Scoring von Tatum, du brauchst ein besseres Dreier-Shooting von Tatum. Und wenn ich mir jetzt überlege, wem vertraue ich mehr, um wieder zu deinem Punkt zurückzukommen, um so ein bisschen roten Faden zu haben, dass Tatum diese Finals dominiert oder Doncic, dann sage ich, Doncic dominiert die Finals. Und zwar, ich will jetzt nicht sagen nach Belieben, aber wenn es darum geht, einfach das Spiel zu leiten, die Half-Court-Offense zu führen, und das macht Tatum ja phasenweise auch, das muss man ihm auch unter anderem als Pluspunkt zugestehen, aber Doncic ist halt einfach unglaublich, wenn es darum geht, die richtigen Entscheidungen zu treffen in der Half-Court-Offense. Und deswegen, ich sehe schon deinen Punkt. Du bist mit deiner Prediction jetzt so aus... hast du rausgeknallt? So, jetzt muss ich da quasi... Yeah. Ich habe gedacht, wir reden noch über ganz viele Punkte, bevor wir so zu unserem Final Take kommen. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Celtics-Offense dann auch aussieht, wenn sie mal gegen so eine gute Defense, und die spielen die Mavs in diesen Playoffs, auch ran muss. Sehen wir wieder Hot-Potato-Basketball? Sehen wir wieder viel Isolation-Basketball? Heißt es dann wieder, okay, du brauchst einen Jaylen Brown, du brauchst vor allen Dingen einen Jaylen Brown, der aggressiv in die Paint kommt. In der Paint sind die Mavs aber unglaublich schwer zu überspielen, weil du einfach mit der Zonenverteidigung in diesen Playoffs einfach bisher super durchgekommen bist. Eine Frage, die ich mir aber schon stelle, jetzt mal nicht zu sagen, die Celtics sind hier irgendwie komplett chancenlos. Die Celtics sind, wenn man Tatum ausklammert und Tatum zieht die Dreierquote so unermesslich nach unten, das beste Dreier-Shooting-Team dieser Playoffs. Die Zonenverteidigung der Mavs kann gegen die Celtics vielleicht überhaupt nicht funktionieren. Das ist schon ein Punkt, wo ich mir Gedanken drum mache. Was, wenn die Celtics ihren Dreier konsequent treffen? Du kannst nicht andauernd sagen, wir lassen irgendeinen von denen immer frei offen stehen. Dafür ist Derrick White, Drew Holiday, Al Horford, Brown, die treffen alle gerade 40% from downtown. Willst du jetzt sagen, okay, dann kannst du sagen, okay, wir wollen den Ball in den Händen von Tatum. Klingt auch irgendwie ein bisschen blöd, oder?
Ja, also ich geb dir in deinen ganzen Punkten recht, wo ich eigentlich aber hin wollte, und ich glaube, das hast du mir nicht ganz beantwortet. Es geht mir nicht darum, wer wird diese Serie dominieren. Es geht mir nicht darum, wer wird der beste Spieler der Serie sein. Es geht mir wirklich darum, stell dir vor, du bist in dieser Serie wahrscheinlich mehrfach in sehr engen Spielen. 3 Minuten noch, und es geht darum, wie wirst du die nächsten 4, 5 Possessions für dich in der Offensive ausspielen und wie wirst du hinten verteidigen.
Mavs, darum absoluter Top-Favorit, ohne Frage.
Genau, und das war eigentlich mein ganzer Take, und du hast recht, ich habe so ein bisschen Anticlimactic habe ich so ein bisschen vorgegriffen und direkt gesagt, was meine Prediction ist.
Björn sitzt ja auch schon hier in seinem blauen Hoodie, oder wusste man schon von Anfang an, was die Vorhersage ist.
Ey, ich sag mal so, es ist kein Zufall, dass ich in, weiß nicht, wie viele Playoff-Videos ich jetzt gemacht habe, bestimmt über 30, über 40. Ich habe in jedem diesen Pulli hier an.
Ja, und sogar die Hintergrundbeleuchtung ist blau.
Ich war eigentlich immer ein getarnter Mavs-Fan, jetzt wisst ihr es. Ja. Das glaubt jetzt kein Mavs-Fan, weil ich habe früher Luca voll kritisiert. Es ist irgendwie so schwer zu greifen, weil du halt Porzingis bisher gar nicht gesehen hast mit dem Team. Du denkst, es wird besser dadurch, aber who knows?
Muss es aber nicht unbedingt. Der hat ja gar keinen Rhythmus.
Exakt. Und ich wüsste auch nicht, da bräuchten wir jetzt mal einen NBA-Historiker oder ich gucke mir das mal an. Wann ist es jemals passiert, dass eine Mannschaft, ich sag mal, den drittbesten Spieler erst zu den Finals wiederbekommt? Mhm. Das habe ich noch nie gesehen oder gehört. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktionieren kann von der Intensität. Und ich bin deswegen auch bei wirklich extrem viel Liebe für Maxi. Ich bin bei Maxi ein bisschen skeptisch, weil Maxi Kleber ist ein streaky Shooter auch. Der hat jetzt auch die ganzen Playoffs nicht gespielt. Jetzt von einer Verletzung zurückzukommen in ein Mavs-Team, was aber sowas von rund läuft die ganze Zeit.
Ja.
Klar, Lively ist jetzt raus, vielleicht ist dadurch irgendwo eine Lücke für ihn, aber er ist jetzt auch weniger big und er spielt vor allem ganz anders als Lively, selbst wenn sie die gleiche Position vielleicht mal bekleiden. Am Ende des Tages wird es sehr, sehr schwer für Maxi sein, glaube ich, da jetzt eine Routine zu bekommen. Weil wir sehen es ja bei Tim Hardaway. Tim Hardaway kommt von der Bank, 4 Minuten, funktioniert nicht, okay, wieder raus. Das war deine ganze Chance fürs Spiel. Und ich weiß nicht, wie du da jetzt reinkommst, wenn du Maxi bist. Natürlich wünschen wir uns alle, er kommt rein, spielt Lockdown-Defense, trifft vorne seine Dreier wie PJ in der OKC-Serie und alle sagen, boah, der wichtigste Roleplayer war Maxi Kleber. Das wäre natürlich überragend, das würde ich ihm wünschen. Er ist so ein netter Kerl. Aber das ist so viel verlangt, in eine Finals-Serie zu gehen und zu sagen, jopp, jetzt bin ich da, ändert mal die Rotation für mich.
Ja. Also offensiv habe ich auch absolut Fragezeichen. Defensiv, glaube ich, kann er wichtig sein, wenn es darum geht, das Five-Out zu verteidigen. Weil da bist du natürlich mit Gafford und Derek Lively nicht gerade eben optimal aufgestellt. Und einer von beiden stand bisher immer auf dem Feld, was wahrscheinlich auch selbst mit Maxi Kleber immer wieder passiert. Also einer
muss
von beiden
eigentlich.
wird immer sein.
Ich würde gar kein Five-Out spielen. Ja.
Ja, ja. Aber Maxi Kleber ist schon elitär, wenn es darum geht, auch in der lateralen Bewegung und dann auch mit dem Verteidiger mitzugehen, wie fit er ist, keine Ahnung. Das werden wir über die nächsten Tage, vielleicht spielt er ja auch sogar in Game 4, vielleicht hat er heute Nacht gespielt, wenn ihr den Podcast hört. Vielleicht ist es auch ein bisschen das Ziel von den Mavs, dass er sogar nochmal ein Spiel mitnimmt und nochmal irgendwie so ein bisschen richtige Competition und Praxis mitnehmen kann. Aber das sind zwei Faktoren, Porzingis und Maxi Kleber, das können wir tatsächlich erst dann im übernächsten Podcast beantworten, ne? Wenn die ersten zwei Spiele gespielt sind, ob die beiden überhaupt mit dabei sind und was sie für einen Impact haben können.
Können wir nochmal kurz über Kyrie reden? Weil ich bin noch nicht schlüssig genau, wird das eine gute Serie für Kyrie? Oder haben die Celtics einfach doch personell so viel gegen ihn, dass es vielleicht doch eher schwierig wird? Weil, also ich glaube, man unterschätzt es wirklich, was White und Holiday dir wegverteidigen. Gerade gegen diese etwas kleineren Guards. Ich meine, Kyrie hat jetzt auch über 3 Runden bewiesen, dass er einer der besten Scorer ever ist auf seiner Position. Aber es ist trotzdem nochmal ein Unterschied, ob du zum Beispiel gegen einen jungen Jalen Williams gehst in OKC oder gegen einen jungen Anthony Edwards, der dir auch von der Kondition oder vom Speed her gar nicht gewachsen ist. Ey, so ein White und so ein Holiday und teilweise Jaylen Brown, ich glaube nicht, dass die konditionell Probleme haben mit Kyrie. Ich glaube auch nicht, dass die so viel Speed-Probleme haben mit ihm. Und die haben auch nicht diesen Faktor von, ey, das ist mein Idol und den hatte ich hier an meiner Zimmerwand hängen als Poster, sondern die sind alle mit dem in die Liga gekommen und also, na klar, so ein bisschen später vielleicht bei Brown, aber am Ende des Tages, das juckt die, glaube ich, nicht groß, ob das Kyrie ist oder nicht. Und ich frage mich, wie er performen wird in dieser Serie und dann auch noch mit dem ganzen Thema von Boston mit dazu, diese schlechte Vergangenheit, die haben, wird ihn das beeinflussen? Vielleicht nicht. Wie werden die Heimspiele für ihn in Boston? Wie krass wird da die Crowd-Faktor sein? Ich erinnere mich an Spiele, da hatte Kyrie Riesenprobleme mit der Crowd, da hat er den Mittelfinger gezeigt in die Crowd, da hat er Leute beleidigt. Früher gab es diese Videos, wo er in die Katakomben läuft, jemand schreit, ey Kyrie, you suck, und dann sagt er zurück, ey, suck my dick. So, das waren richtig schlimme Situationen damals in Boston. Und ich frage mich, wie das heutzutage ist, wenn er da jetzt zurückkommt zu den Finals. Weil wenn diese Boston-Crowds eins machen wird, dann wird sie versuchen, irgendwie in Kyries Kopf zu kommen mit genau so einem Trash-Talk. Und vielleicht gelingt ihnen das. Who knows?
Das ist ein spannender Punkt, ja, die Psyche. Bei Irving, die Situationen, die du jetzt gerade eben angesprochen hast, das sind ja Isolation-Situationen. Und ich glaube, die Mavs werden versuchen, Irving einfach viel im Fastbreak, da war Irving bisher in den Playoffs überragend, wenn es wirklich darum geht, schnell spielen. Irving ist natürlich auch nochmal schneller als Doncic. Und ich glaube, sie werden auch einfach versuchen, Irving viel frei zu blocken. Mit Pindowns, mit 2 Screens oben an der Birne. Dass Irving nicht so dieses direkte Face-Up hat, weil den Punkt gebe ich dir, gegen Derek White und Drew Holiday so in der Isolation zu gehen, das ist anstrengend über eine ganze Serie. Will Irving jetzt auch nicht sagen, also Irving kann beide sicherlich auch kochen und das wird auch sicherlich hier und da mal passieren.
Ja,
trotz allem ist es anstrengend. Ich glaube, für Irving ist es besser, Catch-and-Shoot-Situationen, Catch-and-Shoot-Dreier oder off-the-catch, wenn Derek White oder Drew Holiday per Close-Out quasi auf dich zulaufen und du hast so ein bisschen diese physische Komponente, diese physikalische Komponente, der läuft auf dich zu und du ziehst in dem Moment, da muss der andere erstmal abstoppen, abbremsen, da ist Irving viel zu shifty und viel zu schnell, deswegen, ich glaube, er muss ihn einfach viel Off-Ball einsetzen, aber Drew Holiday und Derek White werden sicherlich alles erdenklich Mögliche tun, um Irving irgendwie, weil wenn du es schaffst, dass du die Rollenspieler der Mavs einigermaßen eindämmst und du nimmst Irving das Scoring weg, dann wird's schon, also dann können wir wieder über die Mavs-Offense reden. Wo kommen dann die Punkte her? Keine Ahnung, Offensiv-Rebounding, Second-Chance-Points. So, die Mavs müssen auch ihren Dreier weiterhin so hochprozentig treffen. Die haben jetzt unglaublich getroffen in den Conference-Finals. Auch Irving und Luka Doncic haben beide jetzt in dieser Serie über 40% von draußen getroffen. Wird das so gegen die gegen die Celtics sein? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das muss man sich erst... Björn grinst.
Ja, mach deinen Punkt fertig, alles gut.
Genau. Also es gibt so viele X-Faktoren, unter anderem auch das Shooting der beiden. Denn Doncic hat das natürlich auch geholfen, dass der Dreier dann endlich mal gefallen ist. Weil ich habe die ersten Spiele nicht vergessen. Ey, Luka hat von draußen kein Scheunentor getroffen in diesen Playoffs. Ja. Also und jetzt in dieser Serie kam der Dreier. Kann man auch wieder sagen, hat das was mit Fitness zu tun? Auf jeden Fall, wenn die Beine nicht mehr so schwer sind, wenn dein Bounce wieder besser ist, du bist plötzlich nicht mehr zu kurz, du hast wieder einfach man hat gemerkt, seine Stepbacks sind wieder mehr aus dem Fluss heraus. Jetzt habe ich den Faden verloren. Alter, vor lauter Labern.
Alles gut. Ich hab gerade deswegen gelacht oder gelächelt für mich, weil wir wirklich Dallas gegen Celtics bekommen. Höchstwahrscheinlich zu 99%. Und das ist aus unserer Sicht einfach so geil. Und ich glaube auch aus Fansicht. Ich bin ja immer richtig großer Freund von Dominanz im Sport. Ich finde, dass so ein Team wie die Warriors unglaublich viel bringen. Ich finde, die Heat haben damals viel gebracht. Die Lakers-Dynastien, die Spurs-Dynastien. Ich bin da immer großer Fan davon, weil ich weiß, das bringt so viele Leute zum Sport, weil man sich dann dafür begeistert. So, oh, was, das Team dominiert gerade. Und genauso funktionieren neben Dominanz im Sport, funktionieren große Namen im Sport. Und ein Team wie Boston Celtics kennt jeder und ein Team wie Dallas Mavericks, vor allem in Europa, kennt auch jeder. Ey, ja. Leute, ich habe das neulich habe ich eine DM bekommen, da meinte einer, weil da sind sie 3-0 gegangen und dann habe ich, glaube ich, auch schon sowas gesagt, so wie jetzt bald in den Finals. Und dann meinte der, ey, 13 Jahre warten haben ein Ende. Und dann habe ich erst gecheckt, so, ja, natürlich, es muss Mavs-Fans geben, die waren während Dirk Nowitzkis Zeit schon Mavs-Fans, haben den Titel mitbekommen und sind seitdem quasi dieser Franchise treu geblieben, haben diesen Wechsel von Dirk zu Luka mitbekommen und erleben jetzt, wie Luka das erste Mal in die Finals geht. Ja. Und das ist ja für den deutschen Markt, wo so viele Dallas-Fans sind, die jetzt aber vielleicht die letzten Jahre nicht so viel verfolgt haben, weil sie sagen, ja, okay, ich kenne die ganzen Spieler gar nicht mehr, die ganzen Teams, keine Ahnung, wer da jetzt heute gut ist. Wenn die jetzt mitbekommen, in der Zeitung oder wo auch immer, im Videotext, I don't know, steht Dallas Mavericks in dem NBA-Finale, rate mal, wer wieder einschaltet. Rate natürlich mal, wer wieder neu dazukommt. Ja. Und das Gleiche gilt für Celtics-Fans. Ey, die Celtics haben 2008 ihren letzten Titel gewonnen. Die haben ein ganz gutes Team mit Brown und Tatum. Die waren einmal in den Finals, aber so richtig, na, das ist auch noch nicht wirklich passiert mit dem Titel. Aber trotzdem sage ich dir, holen die jedes Jahr Leute vor den Fernseher, die sonst niemals NBA-Finals eingeschaltet hätten oder NBA-Playoffs, einfach nur weil Boston Celtics. Das ist ein Statement, das ist ein Name. Und deswegen habe ich gerade so ein bisschen mich gefreut, weil ich mich immer freue, wenn der Basketball irgendwie so ein paar Augen mehr bekommt. Ich bin keiner von denen, der immer sagt, oh, wir müssen konkurrieren mit den anderen Sportarten. Das ist mir komplett egal, wie wir da dastehen. Ich finde einfach nur, dass wir gut dastehen sollten als Basketball. Und ich weiß, dass dadurch jetzt gerade mehr passiert, als wenn wir Minnesota, Indiana hätten. Ja. Und deswegen freue ich mich sehr auf diese Finals, weil die von den Namen her einfach ziehen werden. Und das ist wichtig für den Sport.
Das auf jeden Fall. Das ist eigentlich voll die perfekte Überleitung für nächste Woche, für den Podcast. Das könnte man als
Intro
einfach...
Habe ich auch gerade gedacht, ja. Das greift ein bisschen vor.
Ja, also ich freue mich unglaublich auf diese Serie, weil ich glaube, es wird auch einfach wieder viele Adjustments geben auf beiden Seiten. Du gehst mit einem Gameplan rein und dann musst du reagieren. So, jetzt bei Finch haben wir gesehen, er hat nicht genügend reagiert, hat einfach nicht die richtigen Adjustments getroffen. Man muss auch nochmal fairerweise sagen, es steht 13-0 und das waren unglaublich enge Spiele. Es könnte auch 2-1 stehen für die Timberwolves. Aber am Ende, man muss auch immer sagen, wenn jemand in den Conference Finals steht, und egal, auch wenn vielleicht ein bisschen Verletzungsglück, Pech, was auch immer mit dabei war, man hat jetzt auch bei den Pacers gesehen, ey, die Pacers hätten auch locker 2 Spiele gewinnen können in dieser Serie. Yeah. Da ist halt einfach kein Fallobst mehr mit dabei. Und deswegen muss man da immer ein bisschen vorsichtig sein mit, ja, es sind einfach super enge Spiele und die werden dann halt einfach meistens von Starspielern entschieden. So einfach, oder von dem heute Nacht Derek White, der den Dreier aus der Ecke trifft. Oder im Spiel zuvor von Al Horford, der nach dem Behind-the-Back-Pass von Jason Tatum den Dreier trifft.
Aber beide Plays passieren aus Star-Power heraus. Tatum, in Spiel 3 ist es Tatum mit dem Behind-the-Back-Pass, nachdem er reinzieht. Und auf der anderen Seite in Game 4 ist es Brown, der reinzieht und den Ball passt. Ich glaube, es war Brown, der reinzieht und dann passt auf Derek White. Also es passiert schon aus von deinen Stars heraus.
Ich glaube, das können wir auch viel erwarten, dieses Penetration and Kick von den Boston Celtics. Dass Tatum und Brown versuchen werden, die erste Linie zu überspielen, dass die Mavs dann quasi auch unterm Korb reagieren müssen und dann die Pässe rausspielen oder unterm Korb.
Wobei du dir das, glaube ich, auch viel wünschen wirst am Ende von dem Spiel und dann denkst du dir so, ja, Tatum, es wird Zeit zu ziehen und dann nimmt er doch einen Stepback gegen den Mann und du denkst dir, Bro, du bist nicht Steph Curry, bitte hör auf damit.
Also gegen die Sixers ist er immer Steph Curry. Kann ich bloß sagen.
Ja gut, gegen die Sixers ist jeder Steph Curry.
Okay, alles klar, Leute. Morgen erstmal in die Insta-Story Beef, Björn und Max. Nein, Spaß beiseite. Wir müssen auch unseren Tipp rausballern. Also den exakten Pick, jetzt haben wir schon mitbekommen, du gehst mit den Mavs, aber machst du da ein 4-2 draus oder machst du ein 4-3 draus, was natürlich spannend wäre, weil dann würdest du sagen, dass die Mavs im TD Garden den Titel das wäre komplett krank, wenn Luka Doncic auswärts in der Halle den Titel klar macht. Was denkst du?
Ich will das vorweg sagen, vorausgesetzt alle Spieler sind fit auf beiden Seiten und da meine ich vor allem Lively. Wenn Lively nicht spielt oder angeschlagen ist oder nicht mehr der gleiche ist, ändert sich mein Pick komplett, weil ich finde, er ist unglaublich wichtig. Ich gehe mit Mavs in 6. Die Mavs machen es zu Hause zu in Spiel 6 gegen die Celtics.
Und der Björn denkt das, weil, ich versuche jetzt meinen Gedankengang euch zu erklären, die Mavs lieben es, die ersten beiden Spiele auswärts zu spielen, denn du hast keinen Druck. Wenn du die ersten beiden Spiele auswärts verlierst, steht es 2-0. Meistens klauen die Mavs direkt 1. Und ich bin mir sicher, die Mavs klauen in Boston direkt 1. Es steht 1-1. Du gehst nach Dallas zu Hause. 2-1. 3-1. Du gehst zurück nach Boston. 3-2. Game 6 in Dallas. Luka Doncic, Irving, die Rollenspieler werden performen. Game 6 ist zu 4-2 Mavs.
Sagst du auch?
Ja.
Okay.
Und ich sag's auch unter anderem wegen den Punkten, witzigerweise, die wir auch schon gegen die Timberwolves gebracht haben. Ich vertraue mehr der Half-Court-Offense der Mavs, wenn es eng wird, Lösungen zu finden. Ich vertraue mehr Luka Doncic und Irving als Closer. Und ich glaube, dass die Mavs von den Matchups her gar nicht so schlecht aussehen werden gegen die Celtics. Thema Rebounding gebe ich den Mavs. Thema Offensiv-Rebounding, Second-Chance-Points. Die Gefahr, die natürlich auf jeden Fall da ist, dass die Celtics sich von draußen abschießen. Das muss einem bewusst sein, wenn Boston eine Serie erwischt, in der von draußen alles fällt, dann bin ich gespannt, wie Jason Kidd reagiert. Aber mein Pick ist tatsächlich auch, und ich gehe gegen mein Playoff-Bracket, denn mein Playoff-Bracket, ich habe wirklich die Mavs und die Celtics in die Finals geschickt, wer das Video gesehen hat. Da habe ich Celtics in 6 gepickt. Und jetzt tippe ich Mavs in 6, weil ich jetzt natürlich die ganzen Playoffs auch gesehen habe.
Ja, sehr guter Punkt noch mit den Celtics, dass sie natürlich den Dreier als Team sehr, sehr krass treffen, eine Menge Dreier auch nehmen. Ja, damit können sie auf jeden Fall Spiele gewinnen, aber ich bin auch bei dir, die Bretter muss eigentlich Dallas dominieren, die Half-Court-Offense dominiert Dallas, das Closing dominiert Dallas und sie haben, das ist sehr, also offensiv gesprochen haben sie das bessere Duo.
Ja.
Aber natürlich nicht im Two-Way-Basketball. Also die Defense von Brown und Tatum. Das ist halt so ein bisschen schade in diesem Tatum-Vergleich und Tatum-Kritik. Das will ich vielleicht als letztes noch kurz aufbringen. Habe ich auch gestern kurz drüber geredet. Tatum bekommt echt viel Scheiß gerade ab. Also der wird sehr, sehr hart kritisiert dafür, dass er gefühlt noch keinen Titel, also nicht gefühlt, sondern der wird gefühlt dafür kritisiert, dass er keinen Titel hat, dass er irgendwie nicht so outgoing ist, wie Luca und Ant das sind, dass er irgendwie nicht so das Gesicht der Liga wirklich ist. Und man hat irgendwie so ein bisschen das Gefühl, Leute sind genervt von Tatum. Und es geht immer viel darum, ja, warum hat der noch keinen Ring, warum hat der noch keinen Ring? Tatum ist 25. Der ist ein Jahr älter genau als Doncic. Oder 26 ist er gerade, genau. 26 ist er. Michael Jordan hat seinen ersten Ring gewonnen mit 28, LeBron mit 27, KD mit 28, Steph mit 27, Shaq mit 28, Hakeem mit 31, Dirk mit 32.
Wann hat Kobe seinen ersten Ring gewonnen?
Ja, gut, Kobe war an der Seite von Shaq. Das zählt nicht.
Ja, ich wollte es einfach nur wissen. Ich glaube, irgendwie 21 oder so war das doch.
Nein. Ja, gut, aber Magic war 20 Jahre und ein Rookie und wurde Finals MVP, aber er hat halt im Team gespielt mit Kareem Abdul-Jabbar. Und war bei einem großartigen Celtics.
Ich wollte dich gerade bloß ein bisschen ärgern, weil du lauter All-Time-Greats aufgezählt hast. Du hast natürlich die rausgepickt, die erste später gewonnen haben, aber es gibt halt auch so ein bisschen. Aber ja, mach weiter.
Ja. Nee, das waren die und man muss einfach dazu sagen, halt, die waren jeweils der beste Spieler ihres Teams. Kobe, gerade beim ersten Ring, wenn man sich da die Stats anguckt, der war nicht auch nur ansatzweise der Kobe, den wir heute kennen. Das kam dann erst so 2001, 2002, dass Kobe so wirklich der Sidekick wurde zu Shaq. Beim allerersten Ring, da war Kobe nicht so stark.
Ja. Ja, Freunde, das sind unsere Picks. Ich schaue gerade auf meinen schlauen Zettel und sehe noch ganz viele Punkte, die...
Wir haben morgen noch Zeit, Max. Nächste Woche, ne? Wir können nächste Woche nochmal ein bisschen Prediction machen. Ich dachte mir nur, heute macht Sinn, schon mal reinzugehen, aber wir können nächste Woche gerne nochmal eine große Prediction machen.
Ja, vielleicht nochmal irgendwie so 10, 20 Minuten Dinge, die uns, weil ich auch so dieses Thema Half-Court-Offense der Celtics, wenn es dann eng wird, spannend finde, wer bekommt dann den Ball und wer übernimmt dann auch wirklich die Verantwortung. Aber wenn wir das jetzt nochmal aufmachen, dann, dann wird es nochmal irgendwie 30 Minuten. Ja.
Ich bin also, für Sam Hauser.
Ich glaube, Sam Hauser wird in dieser Serie, wenn es wirklich dann eng wird, keine Sekunde sehen auf dem Feld.
Ey, Sam Hauser sieht immer aus, als würden die uns beide einwechseln.
Ja, also außer du wechselst Sam Hauser ein und er geht in 5 Minuten 3 von 3, dann denkst du dir wahrscheinlich,
ja, aber
okay.
Macht er gar nicht in den Playoffs bisher.
Nee, weil er überhaupt natürlich auch ganz Faktor. Anders verteidigt wird. Da muss man auch nochmal den Unterschied anmerken zwischen regular Season Basketball und Playoff Basketball. Also wir beide sagen, Mavs in 6, die Celtics-Fans werden das natürlich komplett anders sehen. Ich fühle mich mit diesem Pick ehrlicherweise ganz gut. Wir werden nächste Woche mal ein bisschen darüber sprechen, was bedeutet das für die Legacy von Doncic und Irving. Auf der anderen Seite auch, was würde das für Tatum bedeuten und Brown und generell dieses Celtics-Team, wenn die es schaffen sollten. Da hat Björn ja vorhin auch schon ein bisschen so angeschnitten, was es auch letztendlich historisch für eine geile Serie wird. Also Doncic gegen Tatum in den Finals, das ist schon mit eins der Traum-Matchups, was man in diesem Jahr erwarten konnte. Also geht wenig besser aus. Es wäre jetzt vielleicht wirklich die Lakers mit LeBron James und AD gegen die Celtics wegen Historie und so weiter. Aber ansonsten...
Oder Doncic gegen die Knicks. Doncic im Madison Square Garden gewinnt seine ersten Finals. Das wäre auch insane.
Ja, das wäre... Da würde ich ziemlich eindeutig die Mavs picken, nach dem, was ich jetzt gesehen habe.
Wir haben New York nie ganz gesund gesehen. Ich würde schon gerne eine Serie sehen, aber ich glaube, Brunson würde sich sehr schwer tun, ja.
Das glaube ich auch. Ja. So, okay. Dann sind wir heute durch mit einer sehr, sehr coolen Starting Five. Nochmal mit einem kurzen Rückblick auf Game 4 zwischen Celtics und Pacers. Mavs, Timberwolves, vielleicht ist die Serie schon zu, vielleicht steht das auch 3-1. Vielleicht bekommen wir auch ein 3-2, das gab es in der NBA-Historie natürlich schon ein paar Mal. Ja. Wenn die Timberwolves noch die Serie drehen sollten, dann werden wir nächste Woche hier angriechen. Und uns entschuldigen. Und,
imagine.
Und eine Stunde nur über die Timberwolves reden, wie absolut krass und krank sie sind. Wir gehen aber mal davon aus, dass das nicht passiert. Und das ist mal so ein kleiner Ausschnitt von unserer Finals Preview Prediction. Und Björn sagt Mavs in 6. Ich sag Mavs in 6. Und damit sind wir für heute raus, Freunde. Das war's. Patrone, wir hören uns am Wochenende. Gibt's noch irgendwas?
Mit einem großen Fragen-Podcast. Und ja, auch natürlich noch mal ein bisschen die finalen Games dann besprechen, weil Game 4 müssen wir auf jeden Fall besprechen. Game 5 möglicherweise ist dann auch schon gespielt.
Ja.
Und Game 6 wäre dann auch eine Preview für Game 6. Deswegen, wenn ihr Bock habt, supportet gerne bei Patreon. Fünfte Viertel ist immer in den Shownotes verlinkt. Nee, dann sind wir raus.
Freunde, das war's. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Danke fürs Einschalten und bis zum Wochenende oder nächste Woche. Ciao, ciao.
Ciao.